Mit Pillen ist das immer so eine Sache. Das wissen wir spätestens seit dem Film Matrix. Die Entscheidung, nimmst du die oder nimmst du die? Bei uns gibt's keine große Entscheidung. Bei uns gibt's eine, die hat zwei Farben. Die ist oben gelb und unten rot. Oder andersrum, je nachdem. Es ist auf jeden Fall eine Football-Naht drauf. Und das bedeutet, es ist Montag. Und hier ist Professor Dr. 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 Bunsen und sein werter Assistent Bieker. Ihr alle kennt es aus der Muppet Show. Ab jetzt ist Chaos angesagt. Und wenn ich sage, da ist er, dann muss er natürlich auch da sein. Der ist da. Der einzigartige Mike Stiefelhagen, guten Tag.
Hallöchen, auch aus München. Erstmal Respekt an lieben Carsten, der gestern eine Sendung gerockt hat und jetzt schon wieder ready ist, mittags eine Podcast-Folge aufzunehmen. Vielen lieben Dank dafür, dass du so engagiert bei der Sache bist. Aber ich glaube...
Ich habe schon im Flieger gepodcastet. Ich habe schon mich mit meinem Nebenmann unterhalten, der hat tatsächlich Football geguckt. Einziges Problem war, ich wollte mich nicht unterhalten. Ich wollte Comic lesen. Ja, das heißt, er wollte sich aber unterhalten.
Du liest ja nur Comics gerade, oder?
Ja, ja. Du, ich habe heute Abend, Schwarzenbeck und danach habe ich dann ein Date. Ich habe ein Date.
Mit deinem Heft.
Nee, das habe ich ja schon durch. Ich werde mir heute Abend mir ganz gepflegt ein Glas Wein aufmachen, mich dann auf die Couch setzen, zu Emma sagen, pst, in die Ecke und Ruhe im Puff. Und dann werde ich Batman lesen, und zwar Batman, die Virus-Edition. Also The Walking Dead meets Batman. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin aufgeregt wie ein kleiner Junge. Mit Comics kann man mich ja glücklich machen. Und einiges hatte auch so tatsächlich Comic-Charakter am Wochenende. Da müssen wir drüber sprechen, denn es ist einiges passiert. Und das bringt uns einfach mal gleich direkt zum Vollgas-Element. Wir müssen anfangen.
Ja, das erste Spiel, kurzer Zwischenstand beim Tippspiel. Ich führte ja mit 1-0 durch den Dolphins-Tipp, auf den ich nach wie vor sehr stolz bin. Beim zweiten Spiel und unserem ersten heute in der Folge sind es die Chicago Bears, die gegen die Atlanta Falcons gespielt haben. Und da bin ich mit den Falcons gegangen und du mit den Bears. Ich bin aber ganz kurz, ich muss sagen, mir ist dieses Spiel scheißegal, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich bereits in Woche 3 mit einer Prediction recht hatte. Und zwar, was habe ich gesagt, Carsten?
Du hast gesagt, es ist scheißegal, was passieren wird. Es ist scheißegal, wie gut er spielen wird. Es ist auch scheißegal, ob Nick Foles startet oder Mitch Trubisky. Irgendwann, nach ein paar Wochen in der Saison, wird einer von denen, du gehst auf die Bank, der andere dran. Und genau das ist auch passiert. Und dazu haben wir auch eine großartige Sprachnachricht. Da drücke ich jetzt mal auf Play.
Moin Singer an euch. Am Wochenende war Mitch Trubisky ja wieder mal Mitch Trubisky und wurde ersetzt durch Big Dick Nick. Ist es das jetzt endgültig gewesen für Mitch Trubisky und darf er jetzt nur noch links und rechts auf der Bank sitzen oder glaubt ihr, er kommt noch wieder zurück?
Ja, müssen wir drüber reden. Also die Partie an sich hatte schon sehr viel Paradoxes. Also die Falcons. Wir lästern ja immer über die Jets und über die Lions. Also die Jets verlieren grundsätzlich und die Lions verlieren am Ende. Aber ab jetzt läster ich nur noch über die Falcons. Grundsätzlich, also den Super Bowl zu verkacken nach einer großen Führung, das ist schon die Krönung, das ist Champions League. Aber regelmäßig jetzt die Spiele, also das ist ein fester Bestandteil, ist das Tanking? Das ist so eine geheimes Ding, wir tun so, als würden wir total gut spielen, wir verlieren aber jedes Spiel, ich verstehe es nicht.
Vielleicht haben sie auch einfach keinen Bock aufs vierte Viertel, wo sie 20 Punkte kassiert haben und keinen einzigen gemacht haben. Also das Spiel ist 30-26 für die Bears ausgegangen und die Falcons haben wie immer eigentlich sehr, sehr hoch geführt. Ich würde nur ganz gerne nochmal auf den Foles-Trubisky-Switch zu sprechen kommen, weil ja, Trubisky hat nicht so gut gespielt, er hat sogar ziemlich schlecht gespielt. Ich fand es aber trotzdem, auch wenn ich mich darüber so ein bisschen lustig gemacht habe vor der Saison, dass das irgendwann passieren wird, ich fand es schon krass von Matt Nagy zu sagen, ey Junge, jetzt während dieses Spiels gegen die Falcons bench ich dich und packe Nick Foles rein. Das war schon relativ früh im Spiel. Es war, finde ich, auch zu dem Zeitpunkt, also kann man machen, aber es ist halt schon, wenn du Mitch Trubisky dann benchst, nachdem er eine Woche sehr, sehr gut gespielt hat, eine so geht so, dann zu benchen ist halt schon, ich will nicht sagen Genickbruch, aber das ist
zu früh gewesen. Also meiner Meinung nach zu früh. Genau,
dachte ich aber auch. Aber ich habe auch ich habe das Spiel ja live mit der Community geguckt bei Twitch, gesagt, wenn jetzt Nick Foles das Spiel dreht und die Bears gewinnen, hat Matt Nagy alles richtig gemacht, weil sie das Spiel gewinnen. Und so ist es ja dann auch gekommen. Also es ist jetzt eine sehr, sehr interessante Situation bei den Bears, weil sie haben Trubisky gebencht. Die Frage aus der Sprachnachricht ist, war es das für ihn? Ich glaube, um die kurz zu beantworten, bevor wir über die Falcons lästern, ich glaube nein. Ich glaube, und das ist vielleicht ein richtiges Mindset, Matt Nagy sagt sich einfach rigoros, ich setze jetzt den Typen ein, von dem ich glaube, dass er aber besser spielt. Und wenn das nächste Woche doch wieder Trubisky ist, ist es Trubisky. Und wenn er zwei Würfe verkackt, packe ich Foles rein. Und wenn der drei verkackt, tue ich wieder Mitch rein. Mir egal, die beiden Jungs müssen halt verstehen, Druck ist da, du musst funktionieren, ansonsten spielt der andere. So kam das für mich so ein bisschen rüber, weil so rigoros, wie er gesagt hat, oh, Mitch, 13 von 22 angebracht, ein Touchdown, eine Interception, ja, ein Lauf für 45 Yards, der übrigens insane war. Also ein richtig krasser Lauf von Mitch. Das war jetzt auch
war gut.
Nicht das allerschlimmste Spiel von ihm. Ihn dann zu benchen, war für mich so ein Zeichen von Matt Nagy zu sagen, ich bin konsequent, ich bin rigoros, wenn einer nicht funktioniert, kommt der andere rein und deswegen haben sie das Spiel gewonnen und deswegen stehen die Bears 3-0. Oder glaubst du, Carsten, Mitch ist jetzt komplett raus?
Glaube ich nicht. Wenn du es vergleichst, 16 von 29 auf Seiten von Nick Foles und 13 von 22. Nick Foles sah auch, das Problem ist halt, wenn du Interceptions wirfst, das kann ja passieren, wenn allerdings irgendwie Beachvolleyball-mäßig die Dinger getippt werden, etc. Ich fand jetzt, Mitch Trubisky war nicht gut, aber er war auch nicht so schlecht. So. Nick Foles war gut, aber auch nicht so gut. So. Also im Endeffekt hat Matt Nagy ein Luxusproblem. Der hat echt ein Luxusproblem. Der hat zwei Quarterbacks. Zwei gleichwertige Quarterbacks. Sagt das mal irgendwie Bill Belichick, der sagt, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber der war auch mal hier. So. Das ist da eine ganz andere Situation. Hier hast du tatsächlich zwei Jungs, die sich gegenseitig befeuern können. Das macht Matt Nagy schon ganz schlau. Mit Trubisky in dem Moment zu benchen, da waren so ein paar Pässe dabei, in Double Coverage, Man Coverage nicht erkannt, gedacht, das ist eine Zone, den Ball auf eine Schnittstelle gestellt, wo du gedacht hast, Digga, wenn du deinen Receiver da hinstellst, dann ist da auch ein Cornerback. So, das ist logisch. Und da waren so kleine Fehler, die allerdings, und das meine ich tot ernst, Play Action ist eine Dreckshure. Also wirklich, du drehst einen Rücken, die Sekunde lang drehst du den Rücken zur Defense. Da können selbst Vollprofis wie Brady etc. können Fehler unterlaufen. Du adaptierst das nicht richtig, du liest es nicht richtig, du zimmerst den Ball raus und sagst, oh, warte mal, das ist gar nicht, nee, scheiße, da steht ja ein Kacke, wie kommt denn der dahin? Der kann, in meinem Kopf ist der gar nicht da. So, und dann ist der Ball entweder runtergeschlagen oder intercepted. So, das ist Trubisky auch passiert, das kann passieren. Wichtig ist, und das meine ich ernst, die Bears stehen 3-0. Genau. Alles andere ist mir jetzt scheißegal, wer der Quarterback
war. Und deswegen sollten wir einen Teufel tun, die zu kritisieren. Sie stehen 3-0, kurzfristiger Erfolg ist da. Ob das jetzt langfristig clever war, ihn zu benchen, können wir jetzt nicht voraussehen, müssen wir schauen. Ich glaube wirklich, Nagy, vielleicht auch zu Recht, ist auf dem Trip, der besser drauf ist, spielt. Mir egal, guckt halt selber, dass ihr gut drauf seid, das ist euer Problem. Das ist, glaube ich, so seine rigorose Einstellung, mit der erzieht er vielleicht auch einen Trubisky, könnte ja auch was Positives haben. Also ich weiß, was du meinst, ich würde aber nicht sagen Luxusproblem, das wären für mich zwei Elite-Quarterbacks.
Ja, das ist klar.
Sie haben zwei Gleichwertige, das wäre so das
Das ist schon in der NFL ein Luxusproblem. Wenn du mal guckst, wer hat denn zwei Gleichwertige, also das ist schon, das zu haben, ist schon selten. Also wenn du auf den Statsheet guckst und sagst, der eine hat 16 von 29, der andere 13 von 22 und beide haben, der eine hat 188, der andere 128, ja, da kannst du als Coach und General Manager schon sagen, okay, also ein Quarterback-Problem haben wir nicht. Aber bei allem anderen müssen wir nochmal gucken in der Draft.
Was wir bei den Bears auch noch sagen müssen, bevor wir dann die Falcons zerreißen, tut mir leid, liebe Falcons-Fans, wir müssen auch die Receiver und auch die Running Backs loben. Also vor allem an Allen Robinson, an Jimmy Graham, an Anthony Miller. Die haben dann auch im vierten Quarter die Bälle gefangen, die sie fangen mussten. Robinson ein Riesenspiel gemacht, Graham zwei Dinger gefangen. Also auch die Receiver der Bears haben sehr, sehr stark funktioniert. Eine bittere Geschichte ist halt dabei rumgekommen. Der Kreuzbandriss von Terry Cohen, auch das wieder etwas, was natürlich wir nicht sehen möchten. Wir haben es im Podcast letztens schon gesagt, Kreuzbandrisse sind scheiße und jetzt kommt der nächste leider.
Jetzt sind wir schon bei 22.
Ah,
in der ganzen letzten Saison waren wir bei 24, also Regular Season.
Ja, so. Da möchte ich kurz sagen, wir haben Pillenhörer geschrieben. Ich hatte ja auch die Zahl von paar 20, dass das eigentlich in der letzten Saison auch um die 40 gewesen sein. Das sollte man nochmal verifizieren. Das ist auch so ein bisschen die Frage, was wird dann, also welche
Wir haben vor der Sendung ganz lange recherchiert, wir haben ganz lange gerechnet.
Und sind 24?
Es sind tatsächlich 24.
Okay, dann
also NFL Databank sagt, und das ist eine Statistik, ja, also okay, das ist Romans Tempel. Problem ist, wenn du die 40 nimmst, dann ist die Preseason mit dabei und die ja, okay, Playoffs dann, sind dabei.
Das
und
wollte so ich nur sagen, wenn ihr das nachgeschaut habt, 24, okay, ja, dann ist ja alles klar. Drei Wochen, 22 ist, glaube ich, versteht jeder, dass das sehr, sehr viel ist. Ja, und jetzt können wir gerne volle Kanne auf die Atlanta Falcons gehen. Man muss sagen.
Warte, ich laufe mich warm. Warte, ich hol den Bus.
Hol du mal den Bus.
Ich Garage hoch. Kann losgehen, Bus fährt.
Ja, pass auf, Julio Jones nehmen wir mal raus, weil der verletzt war. Auf jeden Fall ein Faktor, der gefehlt hat. Man muss aber auch sagen, in den letzten zwei Spielen war das jetzt nicht der beste Receiver, sondern es war Calvin Ridley. Trotzdem ist klar, wenn ein Mann wie Julio Jones fehlt, kann sich die Verteidigung auf die anderen Spieler besser einstellen. Also ja, der hat gefehlt. Nichtsdestotrotz, du führst 26 zu 10 im letzten Quarter und verlierst schon wieder. Das ist einfach... also langsam nicht mehr witzig. Jede Woche führst du hoch und verkackst das. Das ist wirklich auch irgendwas Mentales irgendwann. Stell dir vor, die gehen jetzt nächste Woche wieder ins Spiel, führen wieder mit 10, 20 Punkten Abstand und das vierte Viertel kommt. Dann denkt doch jeder Spieler, da war doch was.
Diggi, da haben wir doch was. Vor allem die Falcons nächste Woche gegen die Green Bay Packers. Ja, das wird super. Also ich prophezei da jetzt schon mal fürs Tippspiel ein L, aber das ist mir auch egal jetzt. Also Calvin Ridley, ja, alles gut funktioniert.
Starke so. Season bisher.
Wirklich starke Season. 5 Receptions für 110 Yards. So. Kein Touchdown. Da fängt nämlich das Problem an. Also ich habe ja gestern immer gedacht so, SpongeBob oder was ist hier los? Also Zacheos.
Olamide Zacheos, ja.
Ja, das kann ich nicht schnell, also ran bitte, Notiz an ran, keine Falkenspiele ausstrahlen, weil dreht sich eben vierten Viertel und ich kann Olamide Zacheos nicht aussprechen. Ich habe ja immer an Thaddäus gedacht, ja, habe immer gedacht, alles klar, krosse Krabbe, los geht's. Das war auch so ein bisschen krosse Krabbe. Also ich verstehe es nicht, du bist Maddie Ice, du hast einen Arm, da ist richtig Bums drin. So, und dann liest du 0, 0, 0 und das ist jetzt die Touchdown-Liste. 0, 0, 0, Hayden Hurst, Touchdown, eine Reception für ein Yards.
Matt Ryan war in den letzten Spielen echt gut in Yards und Touchdowns, die haben das Spiel verloren aufgrund der nicht so guten Defense, aber jetzt gegen die Bears bin ich auch beide zu sagen, auch da war, müsste man in die Kritik auch mal Matt Ryan reinnehmen, der es eben nicht geschafft hat. Nur 19 von 38 Pässen, also Matt Nagy hätten vielleicht gebencht, ich sag's mal so.
Deswegen, Matt Nagy hätte ich schon beim Aufwärmen rausgenommen, hätte gesagt, Diggi, letzte Woche, das war nix. Setz dich mal hin da.
Matty Eis Feuer unterm Hintern, bis er schmilzt. Ja, so, auf jeden Fall.
Nasses Höschen gehabt.
haben die Bears gewonnen und du hast das predicted. Ich habe mich sehr geärgert, weil ich dachte, Falcons 26-10. Ja, jawohl, Tipp ist sicher von wegen. Und damit steht es im Tippspiel 1-1.
Ging mir im Studio ähnlich. Ich habe die Einblendung gesehen bei Icke und habe gedacht, das Ding geht zum. Da könnte Mike. Da habe ich an dich gedacht. Da habe ich gedacht, Und dann, das sind die Falcons, das verkacken die eh noch. Haben sie auch verkackt, insofern alles cool, bin ich ganz entspannt. So,
da ist apropos ja ein Comeback,
ja,
würde ich mal sagen. Ein so. Comeback wäre fast möglich gewesen für die Los Angeles Rams. Die haben gegen die Buffalo Bills gespielt. Beide standen vorher 2-0. Also für viele waren die Rams ein bisschen ja, überraschend mit einem 2-0-Rekord in die Season gestartet. Gegen die Bills, die eigentlich jeder auf dem Zettel hatte, sag ich mal, in der Division und es sah am Anfang auch so aus, dass die Bills so ein bisschen weggaloppieren. Sagt man das bei Büffeln? Egal.
Ja, ich glaube, natürlich, das sind ja Huftiere. Und wenn oder Huftiere laufen, dann galoppieren sie.
Der galoppierende Büffel.
Warte.
Aber dann im dritten Quarter, da stand es 21-3 für die Bills und da finde ich, siehst du wieder, was Sean McVay für ein guter Coach ist. Hat der einfach angefangen, das Spiel, man sagt, zu adjustieren, zu verändern, damit die Rams nochmal rankommen. Und das haben sie auch richtig gut gemacht, aber am Ende hat es nicht gereicht und auch da müssen wir über eine Schiri-Entscheidung reden. Bevor wir das tun, was hast du so gesehen bei Rams gegen Bills? Ich meine, du warst gestern im Studio, konntest noch paar
Szenen. Was ich gesehen habe, ist, dass Ramsey, die alte Maulhure, einfach mal richtig schön, ich sag das Wort jetzt auch, der wurde gefickt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Was hat er getrashtalkt vor Jahren noch über Dix? Völlig überbewertet. Der Typ ist Trash, Shit. Also wirklich, dagegen war mein schlimmes F-Wort jetzt echt harmlos. Also Mutter, war hässlich. So ein typisches Ramsey-Ding. So. Und was habe ich im Studio in der Werbung gelacht, als Eke uns das gezeigt hat? Ey, du lässt dich so vernaschen von dem Typen in der Endzone. Dix täuscht nach außen die Hüftbewegung an, Ramsey macht genau den falschen Schritt, geht nach außen und ist dann zu weit weg. Und ich fand's geil und da muss ich jetzt mal für Dix möchte ich echt eine Lanze brechen. Der Typ ist die coolste Katze, die rumläuft. Kein dickes Hosegepose, sondern wirklich ganz entspannt in die Ränge gepantet, die ja leer sind, dreht sich um, lächelt ihn an und geht. Fand ich großartig.
Ja, ich möchte auch nicht nur für Dix eine Lanze brechen. Ich würde auch gerne eine für Josh Allen.
Ja, da ist die Lanze schon, die ist durch, ja, das ist ein Puzzleteil.
Es gibt immer noch sehr, sehr viele Kritiker von ihm. 4 Touchdown-Bälle geworfen, einen selber gelaufen, 5 Touchdowns insgesamt. Ich möchte mal einen kleinen Gruß an meinen oder unseren Freund Bambi schicken, der ein großer Kritiker von Josh Allen ist. Es gibt viele, die mittlerweile sagen, potenziell jemand, der auch in die Top 5, Top 10 Quarterback ins Ranking reinfallen könnte, der NFL, wenn er so spielt auf jeden Fall. Der hat am Ende das Ding auch nochmal gewonnen. Was ich aber eben ein bisschen vorweggenommen habe, ist, wir müssen über eine Flagge reden, die es gab, wodurch die Bills nochmal 9 First Down bekommen haben und dadurch das Spiel gewonnen haben. ein Pass, eine Pass-Interference, wo ich sage, beide kappeln sich ein bisschen, es fliegt die Flagge und die Offense bekommt das neue First Down, finde ich eine sehr, sehr glückliche Nummer. Habe mich dann aber sehr, sehr schnell damit abgefunden, dass die Rams dadurch verloren haben, weil, wir erinnern uns zurück, die Rams gegen die Cowboys, Ramsey macht die, jetzt böse gesagt, Schwalbe. Ja. Da haben die Rams profitiert, vielleicht ein bisschen Karma, dass sie jetzt eben die Flagge gegen sich bekommen und so die Bills gewinnen. Im Endeffekt war das ein mega geiles Spiel und ich hätte nicht gedacht, dass es 35-32 ausgeht und so knapp wird. Würde ich gerne beide Teams loben, war eine geile Nummer. Auch Sean McVay nochmal loben, der das echt nochmal gut geschafft hat, das Spiel zurückzubringen oder auch die Mannschaft zurückzubringen mit Jared Goff. Mit aber auch einem Laufspiel, was funktioniert. Wer ist Todd Gurley? Auf einmal läuft Daryl Henderson Jr. 114 Yards. Also auch das ist etwas, was McVay gut gemacht hat. Du verlierst einen Star auf der Running Back Position. Ja, der war verletzt, aber trotzdem war das einer der besten Running Backs überhaupt zu seiner Prime bei den Rams. Und du fängst das so mit einfach anderen Spielzügen, anderen Spielern auf, finde ich lobenswert.
Ich finde es vor allem lobenswert, dass du, ich sage mal so, jetzt also den Bus jetzt auch schon Richtung Bambi lenkst. Hup, hup.
Ja, muss man mal sagen, ich muss mir mal anhören, Josh Allen ist keiner.
Wir machen ja bei ProSiebenMax die Draft. So, und dann habe ich für ran.de so meine Top 5 Quarterbacks geschrieben. Und du weißt ja, dieses Internet, ne? Also dieses Fatzebucke, da sind ja alles Experten unterwegs. Was habe ich Scheiße fressen müssen, als ich gesagt habe, Josh Allen wird für mich in den Top 10 weggehen? Niemals! Du bist ja ein Vollidiot! Bleib mal bei DSTS, du Pisser! Also ich musste mir wirklich echt Beleidigungen anhören. Und dann war die Draftnacht. Dann ist er weggegangen an 7 und ich habe mir nur gedacht, so Freunde, jetzt einfach mal die Fresse halten. Der Typ hat, und das liegt halt, ich habe ihn halt in Wyoming gesehen, ich gucke halt regelmäßig viel College, also wenn jetzt die normale College-Saison wäre, würde ich jetzt, nachdem ich mit Mike hier fertig bin, würde ich mich hinsetzen und würde College bei ESPN On Demand mir angucken. Wyoming, der Typ hat einfach gut funktioniert, da haben alle gesagt, ja, im System, so, dann habe ich mir gedacht, ja, System für den Arsch, der Typ ist jung, der Typ ist 6'5 groß, das ist ein Riesenkerlchen. Der ist irgendwie ja, ein naturgegebenes Talent. So, der hat ein Auge dafür und der hat einen Arm. So, und dann habe ich mir diese ganze Elite 11-Geschichte angeguckt und habe mir diese ganzen Quarterback-Programme angeguckt. Da gab es so viele Videos über ihn. Und jeder, der ihn mal gecoacht hat, hat gesagt, Alter, das wird mal ein ganz, ganz großer. So, und wenn du dir jetzt anguckst, das, was die Buffalo Bills gemacht haben, und das liebe ich, dieses System, zu sagen, pass mal auf, mein Junge, jetzt ist Druck da, ja, du musst jetzt auch direkt abliefern, aber ganz ehrlich, wenn du mal einen Fehler machst, ist alles cool. Wir sind im Neuaufbau, mach dir da keinen Stress, erst ab nächstem Jahr zählst. Und das merkst du, der Junge ist jetzt im System so geil angekommen. Der steht da mit einer Gelassenheit. Das macht Spaß. Also mir machen die Buffalo Bills richtig Spaß.
Vor allem, der läuft selber, der nimmt das Heft in die Hand unter Druck im vierten. Das war jetzt nicht so, dass er irgendwie, dass sie mit 30 Punkten Abstand gewonnen hätten. Nein, es war ein sauenges Spiel, wo er am Ende ja auch mit der Hilfe einer Flagge das Spiel für das Team gewonnen hat. Nach 3 Spieltagen über 1000 Yards, 1000 Passing Yards, 1038 hat er, 10 Touchdowns erworfen. Also Josh Allen ist auf jeden Fall on fire. Man muss aber bei aller Lobhudelei auch sagen, und deswegen so ein kleiner Schwenk an die Kritiker von ihm, bisher haben sie gespielt gegen die Jets, gegen die Dolphins und gegen die Rams. Das ist jetzt noch keine Kracherpartie gewesen, ja, auch wenn die Rams 2-0 standen. Es kommen noch die Raiders, irgendwann kommen noch die Chiefs, die Seahawks. Also dann wird's wirklich interessant zu sehen, was Josh Allen macht. Aber bis hierhin, 3 Spieltage, die Bills stehen 3-0, führen die Division an. Hat er bisher, finde ich, jedes Lob verdient. Zum Tippspiel ganz kurz, da bist du mit den Rams gegangen, ich mit den Bills. Da profitiere ich ein bisschen von dieser Flagge. Damit führe ich im Tippspiel 2-1 und wir könnten sehr gerne zum nächsten Spiel gehen. Und die Rams, ne, also.
Nee, du musst jetzt mal, warte mal. Du musst jetzt mal ganz kurz, ja. Weil ich weiß ja, ich mag dich ja und ich mache auch gerne mit dir Podcast und du auch genauso andersrum. Und das wäre jetzt total doof, wenn ich jetzt gleich weg bin. Deswegen, ich werde jetzt auch gehen, aber einmal kurz ins Nebenzimmer, weil, ich bin ja direkt gelandet. So, boarding completed, zack, Tür auf. Und, mein Ladegerät für den Laptop ist noch in dem Täschchen untersteht.
Ja, mach das. Ich quatsche ein bisschen
alleine. Ja, mach mal, ne? Ich mache jetzt so. Martini Wittler.
Okay, dann kann ich in aller Ausgiebigkeit noch erzählen, dass ich sagen wollte, dass die Rams trotzdem nicht so schlecht aussahen. Sie stehen 2-1, sie haben ein bisschen bitter gegen die Bills verloren und ich glaube, dass viele vor der Saison nicht gedacht hätten, dass sie 2-1 oder sozusagen fast 3-0 stehen. Also muss man das auf jeden Fall auch mal herausstellen, dass die in ihrer Division echt hartes gut dastehen.
Das sind diese Tücken der Technik, ich sag es dir. Dass Geräte auch Strom brauchen, hätte ich ja niemals erwartet. Ne? Du?
Nee, das ist für mich auch ganz neu.
So, jetzt muss ich kurz unter den Tisch.
Ja, mach mal. Ich erzähle ganz kurz, wie die Division gerade aussieht in der NFC West, weil die Seahawks stehen jetzt 3-0, die Cardinals 2-1, die Rams 2-1 und die 49ers 2-1. Also alle vier Teams haben nach drei Spieltagen bereits einen Winning Record. Also man sieht, das ist nach wie vor einer, wenn nicht die beste Division der NFL, und da müssen die Rams eben auch gewinnen. Und ich hätte nicht gedacht, dass sie jetzt 2-1 stehen. Das nochmal kurz zum Abschluss, auch wenn sie jetzt bitter verloren haben und Jalen Ramsey eine, wie hat Carsten gesagt, ich wiederhole es mal nicht, ist.
Doch, so wiederholt es, das ist völlig normal.
Nein,
schon. Er wurde geäfft. Und damit meine ich nicht nachgeäfft, sondern er wurde einfach nur geäfft.
Lass uns zum nächsten Spiel kommen, würde ich sagen. Steht 2-1 im Tippspiel für mich. Das nächste Spiel war das Washington Football Team gegen die Cleveland Browns. Wir haben beide gesagt Browns, also gebe ich erstmal den Punkt an uns beide, denn sie haben mit 34-20 gewonnen und zum ersten Mal seit dem Jahr 2014 haben die Cleveland Browns einen Winning Record. GG.
Warte. So, Fanfare, es wurde angeblasen. Es kann ja jetzt wieder nur bergab gehen. Also es sind ja die Browns. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich habe mir tatsächlich die Partie in voller Länge angeguckt. Coaches Cam. Habe vorgespult, zurückgespult. Vorhin im Flieger, weil ich gedacht habe, also mal überlegen. Also am Anfang sah das tatsächlich, also das sah anders aus, ein ganzes Viertel lang. Washington ist 7-0 in Führung gegangen, für alle, die das Spiel vielleicht nicht gesehen haben. Also die Redskins, jetzt heißen sie Washington Football Team, haben tatsächlich geführt. 7-0.
Weißt du, was mich aufregt? Jeder schreibt WFT. Das lese ich immer wie What the fuck, WTF.
Ja, danke.
Jeder schreibt WFT, WFT, WFT. Ich so, was, what the fuck, what the fuck, what the fuck, was passiert?
Das geht nicht. Das geht nicht. Da haben sie nicht drüber nachgedacht. Also das Abkürzung, vor allem Wash. Also Wash klingt auch so wie, müssen wir wegspülen, abwaschen. Also die Abkürzungen sind nicht
Folge,
gut.
Wir nennen die Folge einfach WFT, WTF, MFG.
Ja, der MFG, ARD, ZDF,
ja, genau so.
RTL.
Okay, du wolltest sagen, sie haben 7-0 geführt, ich hatte dich unterbrochen.
Das ist aber doof. ProSieben hat einen Fehler gemacht. Sat.1 auch.
P7.
RTL S1. Geht, ZDF geht, ARD geht, WDR geht, SWR geht. Geht alles. Naja, egal. P-A-O. Also Wash oder auch hat tatsächlich geführt. 7-0. Da sah Dwayne Haskins auch tatsächlich noch aus wie ein Quarterback. Und ich habe mir wirklich gedacht so, okay, jetzt erkenne ich, wo Ron Rivera hin will. Dann haben aber irgendwie die Cleveland Browns gesagt, warte mal, diese Anzeigentafel da oben, zeigt die wirklich das an, was wir denken? Ja, wir liegen hinten. Oder lass uns mal kurz ein bisschen Gas geben. Und dann haben die Browns tatsächlich Gas gegeben und haben im zweiten Viertel alleine 17 Punkte gemacht. Problem war, dass die Washington, also die What the Fucks, dann gesagt haben, im dritten Viertel, warte mal, wieso liegen wir denn jetzt hinten? Dann lass uns da doch mal 13 Punkte machen. Also lagen sie wieder vorne, nämlich mit 20-17. Und ihr merkt schon, das war wirklich ein gutes Footballspiel. Das hat Spaß gemacht. Also das war ein Duell auf Augenhöhe. Der Einzige, der dieses Duell auf Augenhöhe verkackt hat, war Kollege Haskins. Der hat dann nämlich nachher gedacht, ja, vorhin habe ich das ja mit dem Werfen ganz gut hingekriegt. Das sind zwar drei andersfarbige Jerseys, aber einer ist in meinem Team in der Mitte. Ach, da werfe ich einfach mal hin. Mal gucken, ob das klappt. Kurze Pointe, es hat natürlich nicht geklappt. Deswegen hat der junge Mann 3 Interceptions geworfen. Ein bisschen zu ambitioniert, ein bisschen zu viel gehofft, dass die Glücksfee ihn geküsst hat. Das war nix. Also dadurch hat es dann am Ende auch nicht gereicht. Und wenn du dann im vierten Viertel wieder selber 0 Punkte machst als What the Fucks und die Browns wiederum sagen, what the fuck, wir machen jetzt mal 17 Punkte, geht das Spiel halt 34-20 aus. Also zwei Viertel verschlafen, zwei Viertel gut gespielt, das ist die Kurzzusammenfassung.
Ja, ich würde es auch aufs letzte Viertel runterbrechen. Bis dahin war es ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Das Washington Football Team echt gut mitgehalten. Das haben wir eigentlich auch vorher gesagt, dass das keine klare Nummer für die Browns wird. Ich würde auch sagen, sie haben das durch die ganzen Turnover einfach hergegeben, vor allem dann in der Crunch-Time. Also wenn du siehst, Haskins hat 3 Interceptions geworfen, 2 Fumbles, also irgendwann ist halt auch ein bisschen viel. Insgesamt als Team 4 Fumbles, davon profitieren dann die Browns und deswegen geht so ein Spiel verloren. Zudem musste Chase Young, ich glaube am Anfang des zweiten Viertels, verletzt runter. Und wenn Chase Young, also dein Defense-Monster, plötzlich verletzt runter muss, schlägt das auch voll ins Kontor und der hat auf jeden Fall am Ende auch nochmal gefehlt, als die Browns dann nochmal aufgedreht haben. Deswegen, also das Washington Football Team kann erhobenen Hauptes da runtergehen, weil eigentlich können sie es besser. Und sie haben es gut gemacht, haben dann aber leider einen jungen Quarterback mit Fehlern am Ende gehabt und der beste Mann in der Defense vielleicht hat einfach gefehlt. Und ich möchte die Browns loben, nicht nur Baker Mayfield, sondern vor allem Stefanski als Coach, weil wir alle nicht so genau wussten, wie er jetzt versuchen möchte, einen Baker Mayfield wieder auf die, ja, auf die richtige Spur zu bringen. Und ich finde, so jetzt nach 3 Wochen merkt man, was sein Plan ist. Und zwar will er Baker Mayfield natürlich, wie es sich für einen Quarterback gehört, vernünftig einbinden. Aber immer oder vor allem dann, wenn es kritisch wird, verlässt er sich voll und ganz auf sein Laufspiel, weil er eben 2 richtig, richtig gute, jetzt wieder Luxusproblem, Running Backs hat mit Nick Chubb und Kareem Hunt. Wenn du siehst, wie die beiden da ja rasieren, Kareem Hunt auch noch als Receiver einen Touchdown gefangen, dann ist das schon aller Ehren wert. Also wenn Mayfield eben unter Druck ist, verlassen sie sich auf ihr Laufspiel und das funktioniert dann richtig gut. Und Chubb ist auch gerade in einer Form, wo du sagen musst, einer der besten Running Backs der Liga. Und deswegen kann Mayfield eben sein sicheres Spiel durchziehen, kommt ja nur auf 156 Yards, aber 2 Touchdowns geworfen, keine Interception. Also ein Pferd muss nur so hoch springen, wie es muss, so nach dem Motto würde ich sagen.
Aber Baker Mayfield ist auch selber gelaufen.
Einmal, ist auch selber gelaufen. 1 Yard. Ja. Das war ein kurzer Lauf, aber es ist auch.
Ja, aber er hatte Spaß.
Ja, hatte Spaß. Deswegen, das möchte ich noch kurz sagen: Stefanski's Plan, Mayfield einzubinden, ist so. Erinnert mich so ein bisschen an die Titans mit Tannehill, ja. Nur eben, dass du bei den Browns 2 Running Backs hast und so gewinnst du ein Spiel.
Aber es ist ja auch, überleg mal, es ist die Copy-Paste-Liga. Du siehst, das funktioniert. Warte mal. Ein Tannehill, okay, ist jetzt auch nicht um, ja, okay, so, kann ich das vergleichen auf mein System, alles klar. Analysier mir das mal, wie haben die das gemacht, so. Und dann guckst du dir das an. Und bei Corona hat natürlich auch Stefanski viel Zeit zu Hause gehabt, Fernsehen zu gucken. Und dann hat er genauestens gesehen, warte mal, ich habe 2 Running Backs, die haben 1. Okay, so, wie kriege ich das hin? Es ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Die Schemes sehen sehr, sehr ähnlich aus. Die Formationen sehen sehr ähnlich aus. Und es ist natürlich auch ähnlich produktiv. Also, jetzt tatsächlich die Browns 2-1, 2-0 zu Hause, kann man mal machen.
Nächstes Spiel, oder?
Oh ja, bitte. Oh ja, bitte. Darf ich?
Gerne.
Darf ich? Also, wir haben eben schon über die Titans gesprochen. Und die Titans... Schon seit dem Film Remember the Titans steht der Name für Football, der bis zur letzten Minute tatsächlich spannend bleibt. Und Kirk Cousins, die alte Pufferform. Mathematisch, statistisch, gemäß, ich sage nicht Adam Riese, sondern Roman Motzkus, ist die prozentuale Wahrscheinlichkeit bei 3%, dass die Vikings noch die Playoffs schaffen. Denn wir hatten ein richtig geiles Spiel und das war spannend bis zur letzten Minute. Die Tennessee Titans schlagen die Minnesota Vikings 31-30.
Und du hast auf die Titans gesetzt, ich auf die Vikings. Ich habe mich echt brutal geärgert. An alle Vikings-Cousins-Fans da draußen, bitte schaut euch meinen Stream von gestern nicht im Real Life an, weil vielleicht habe ich, als es dann in die Crunch-Time ging und die Vikings noch einen Drive Zeit hatten, das Spiel
gepöbelt? Zu
sehen, gesagt, jetzt kommt Captain Kirk, der schafft das bestimmt. Und genauso ist es gekommen, er hat es natürlich nicht geschafft. Ich glaube, irgendwann standen sie 3-22 und ja, sie haben alles versucht und es nicht hinbekommen. Ich fand es generell ein schwächeres Spiel beider Quarterbacks, beziehungsweise wenn Cousins diese Interceptions nicht haben würde und eben in der Crunch-Time funktionieren würde, wäre es gar nicht so ein schlechtes Spiel für ihn gewesen. 3 Touchdown-Pässe geworfen, sehr gut, aber dann kommen diese Interceptions dazu und du denkst dir halt, warum? Also er zeigt wirklich immer in gewissen Momenten, dass er ein echt guter Quarterback ist und dann zeigt er in anderen Momenten, dass er echt die Kohle nicht wert ist. Und das ist so das größte Problem. Wenn du siehst, auch wie stark er Justin Jefferson eingebaut hat, den Rookie-Receiver, der 175 Yards hat, einen Touchdown, der erste Rookie-Receiver mit einem über 100-Yards-Spiel seit Ewigkeiten. Das ist super. Du siehst Dalvin Cook, der läuft 181 Yards. Ja, der läuft mehr als Derrick King Henry bei den Titans. Also alles gut. Du kannst dieses Spiel gewinnen. Du spielst daheim. Und du hast am Ende noch einen Drive. Und du hast Kirk Cousins.
Und du hast Harrison Smith, der tatsächlich auch noch mit einem geilen Auge da alles richtig macht.
Du kannst dieses Spiel so gut gewinnen. Und dann verkackst du es einfach. Und es ist einfach offensichtlich, weil du es so oft schon so in so einer Situation verkackt hast. Und irgendwann musst du halt einfach sagen, tut mir leid, er ist es einfach nicht wert und sie stehen 0-3. Und da muss,
kriegt man das Geld wieder?
Ja, muss Mike Zimmer auch irgendwann sagen.
Sag mal, Kirk, also man kann ja bei Käufen im Internet 14 Tage zurücktreten. Wir haben ja mal recherchiert, wir würden jetzt gerne auch von dem Verkauf zurücktreten. Kannst du uns die Hälfte zurückgeben?
Ich meine das auch gar nicht böse. Für mich, die Vikings hätten einfach dieses Spiel gewinnen müssen. Und sie gewinnen es nicht. Das tut mir ja für jeden Viking-Fan da draußen leid. Sie haben ja per se nicht schlecht gespielt. Sie haben es einfach am Ende nochmal verkackt. Auch wenn du siehst, Kyle Rudolph, für mich eigentlich ein super starker Tight End. Immer da, wenn er gebraucht wird. Ich verstehe teilweise nicht, wieso Kyle Rudolph so wenig in dieses Spiel eingebunden wird. So oft ist der irgendwo frei, bekommt den Ball aber nicht. Also Ich weiß auch nicht, ob Cousins versucht, mit Gewalt Spiele zu gewinnen und einfach auf Teufel komm raus, aber so funktioniert es nicht. So
also bei manchen 0-3. Plays bringst du deine Analyse so auf den Punkt, also pupp, das ist Karate-Kid, da ist dann der Nagel mit einem Schlag in der Wand. Es wirkt manchmal, wo du denkst, Diggi, nicht dahin. So. Und du sitzt auf der Couch und sagst, nicht dahin, weil es einfach völlig logisch ist. Du siehst die Coverage, du siehst das Defensive Scheme, du siehst, was die da spielen und du denkst dir, auf keinen Fall den Ball dahin werfen. Und dann siehst du, wie der Spielzug sich entwickelt. Er guckt in die Richtung und denkst, er hat's getan. So, und du weißt in dem Moment, wo der Ball aus der Hand von Kirk Cousins raus ist, das wird eine Interception. Das ist so ein bisschen der Makel. Der Junge ist ein richtig guter, das steht völlig außer Frage. Hat ein gutes Auge, aber manchmal hat er wie, finde ich, wie so ein Blackout. Da merkst du als Fan so, das hat er nicht gemacht jetzt, ne? Doch. Hat er.
Ja, genau, also genauso ist es. Ich meine es, also liebe Vikings-Fans da draußen, bitte nehmt mir das nicht böse. Ich reg mich einfach nur so auf, weil ihr hättet gewinnen müssen.
Sie hätten gewinnen müssen.
Ich habe in der letzten Folge gesagt, Justin Jefferson ist auch kein Stephon Diggs. Gestern hat er wie ein Stephon Diggs gespielt. 175 Yards, eine Riesenleistung von Justin Jefferson. Das würde ich auch gerne sagen, wenn er das halten kann. Ist es ein mega, mega Spieler für die Vikings. Und jemanden, den wir auch vom Bus geworfen haben vor, glaube ich, 2 Wochen. Steven Goskowski, der Kicker der Titans.
Der kann's.
6 von 6. 6 von 6
getroffen. Ja, die hören alle die Pille für den Mann. Das ist der Punkt.
Das Game-Winning Field Goal war aus 55 Yards. Also auch da nochmal Props an Goskowski. Dan Bailey auf der anderen Seite hat 1 von 2 gemacht.
Du heute wieder Shoutout, Props. Du bist heute,
ich hab so viel Football geguckt.
Bist auf Jugendsprache unterwegs.
Ich bin halt ehrlich, ich habe einen englischen Kommentar angehabt bei der Red Zone, deswegen, das färbt halt alles ab. Wenn der sagt Props oder Insane, dann ist das halt irgendwie dann auch im Sprachgebrauch.
Dann ist es Insane. Ja. Aber besser, immerhin hast du nicht Insane gesagt, das wäre grausam. So,
also Goskowski auch krass gespielt, Titans gewinnen 31-30, damit geht der Punkt an dich, weil du hast auf die Titans gesetzt, ich auf die Vikings, wir stehen im Tippspiel 3-3 und wir können sehr gerne über die, ich freue mich jetzt einfach, Carsten, willst du anmoderieren?
Ja, ich moderiere das an, ich habe das ja gestern auch anmoderiert, die Las Vegas Raiders, großartige Mats von Mathis Oberbach, der Umzug der Raiders, also von Oakland nach Los Angeles, von Los Angeles zurück nach Oakland, von Oakland nach Las Vegas, zu Deutsch, zieh aus, zieh ein mit Hinkebein, also mehrfach umgezogen, jetzt hoffentlich angekommen. Neues Stadion eingeweiht mit ihrem Fullback, der hat als erstes dann Touchdown gemacht. Der hat gestern auch gehördelt wie ein ganz großer. Alles super. So, einziges Problem ist, und das meine ich jetzt wirklich ernst, Bill Belichick ist für mich the brain. Die absolute Ober-Coaching-Maschine. Voila, Spiele vorher, immer der Schlüssel zum Sieg. Immer. Pass auf den Tight End, Derek Carr hat einen guten Tag, alles klar, so, du kriegst ihn. Die Offense stand gut und breit da. So, jetzt geht das Spiel los. Die New England Patriots machen das, was sie immer machen. Cam Newton, alles klar, scannt das Feld, entscheidet sich ein paar kurz selbst zu gehen oder dies oder das. Er wirft auch eine Interception, also ein Turnover. So, aber dann sagst du als Raiders, weißt du was, wenn die in Geberlaune sind, sind wir auch in Geberlaune. Dann fummeln wir ein bisschen, dann machen wir auch ein bisschen Scheiße. Und im Endeffekt hast du die Patriots groß gemacht. Und du hast tatsächlich mit der Raiders Offense die Patriots Defense richtig gut aussehen lassen. Das hat natürlich wiederum geholfen, dass die Patriots Offense regelmäßig auf dem Feld ist. Und das wiederum hat dazu geführt, dass diesmal, und da meine ich jetzt, kann Gruden genauso, auch so ein Monster-Brain, der nimmt tatsächlich Edelman raus. Also der ist zugedeckt, da passiert nichts. So, und was sagt sich dann Bill Belichick? Warte mal, wenn wir hier schon Schach spielen, ich hab da noch den Burkhead. Sag mal, Rex, kommst du mal? Möchtest du jetzt mal den Ball ganz oft haben? Okay, dann machen wir das mal. Es war für mich ein strategisches Meisterwerk auf beiden Seiten. Auf der einen Seite, klar haben die Raiders verloren, aber Bill Belichick, ich ziehe meinen Hut. Das muss ich jetzt mal ehrlich sagen, das war großartig.
Genauso würde ich es auch zusammenfassen. Wir haben halt vorher getippt, du hast die Raiders getippt, ich habe die Patriots getippt. Bisher habe ich die Patriots immer richtig getippt. Ich hoffe echt, dass sie sich daran halten, so zu spielen, wie ich tippe.
Ja, aber dann gehen sie ja undefeated. Also dann ist ja
Miami Dolphins 72 vorbei. Sie verlieren gegen die Seahawks. Das ist ja zum Beispiel auch passiert. Deswegen steht es im Tippspiel 4-3. Ich würde noch gerne ergänzend sagen dazu, du hast es eigentlich perfekt zusammengefasst, dass die Raiders aber auch eben mit einem angeschlagenen Josh Jacobs unterwegs waren, mit einem angeschlagenen Darren Waller und, ich finde, es hat extrem gefehlt, Henry Rux war nicht da. Ja. So, ich habe gestern gesagt zum Beispiel, dass das jemand ist, der hat eine so krasse Schnelligkeit, wenn der einfach geradeaus losrennt, kann er schon eine Defense zerreißen, weil sie sich eben um den kümmern müssen. Ja, Derek Carr ist jetzt nicht dafür bekannt, die 90-Yard-Bomben zu werfen, aber wenn du einen Receiver hast, der eben super schnell irgendwo sein kann, musst du den erstmal verteidigen. Und dadurch, dass der fehlt, ja, Hunter Renfrow hat stark gespielt, hat einen starken Catch gehabt, hat einen Touchdown gefangen. Aber
ist ein Slot-Receiver, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Hunter Renfrow ist ein Slot-Receiver.
Und wenn du dann daneben noch einen Henry Rux hättest, glaube ich, hätte die Offense der Raiders auch noch besser funktionieren können. Denn so, wie du schon richtig gesagt hast, hat die Defense der Patriots ein überragendes Spiel gemacht. Ich würde da gerne Dietrich Weiss und aber auch, in dem mich so gerade so ein bisschen verliebt, weil er einfach krass spielt, Chase Winovich loben, die einfach mega gut funktionieren und genau das machen, was der Coach will. Und du hast auch schon gesagt, Rex Burkhead, 3 Touchdowns, 2 gelaufen, 1 gefangen, war der alles entscheidende Mann. Und ich kann es wiederholen, was du gesagt hast, Belichick hat die Probleme erkannt, hat Schach gespielt, hat sie verändert und dadurch haben sie gewonnen. Jakob Johnson auch wieder mit einem Catch über 6 Yards. Also es hat Spaß gemacht, es war ein Taktikspiel auf jeden Fall. Newton war gar nicht der alles entscheidende Faktor dieses Mal.
Aber mir tat's weh. Mir tat es weh. Also kennst du diesen amerikanischen Ausdruck Self-Inflicted Wound? Also die Raiders haben sich auch selber so in den Fuß geschossen. Also die haben manchmal Fehler gemacht, wo ich gedacht habe so, Digga.
Ja, guck mal in die Fumbles. 3 Fumbles der Raiders, kein einziger, beziehungsweise 3 wurden wieder, also ja doch, kein einziger von den Patriots. Also da verließ er auch schon wieder das Spiel. Es war noch immer die Turnover und eben, ich hätte das Spiel gern gesehen nochmal mit einem fitten Squad der Raiders. Ich glaube, wäre es auch mal anders ausgegangen. So bin ich sehr zufrieden als Patriots-Fan, weil sie jetzt 2-1 stehen, die Raiders geschlagen haben, denen die erste Niederlage zugefügt haben. Ich glaube aber trotzdem, die Raiders müssen wir nach wie vor auf dem Schirm haben. Das war jetzt vielleicht ein Ausrutscher.
Es war, also, natürlich war es ein Ausrutscher. Du hast, sie hätten auch so verloren, also gegen das, was Bill Belichick da auf die Beine gestellt hat, gameplan-technisch zu gewinnen, da musst du Asse im Ärmel haben, wie so ein Pokerkönig. Da musst du gefühlt nicht nur 4 Asse, sondern 32 Asse im Ärmel haben. Das geht sonst nicht. 36-20 ist sehr deutlich. Zusammengefasst, Derek Carr hat am Ende, weiß ich nicht, das war so mutlos. Das war so, ja, okay, komm, wir können das Ding eh nicht mehr gewinnen. Hauptsache, es verletzt sich keiner. So, nehmen wir die Niederlage hin. Hat mich ein bisschen enttäuscht, diese Leader-Qualität. Du hast es vorhin gesagt, da gibt's andere, die wollen noch, wie Josh Allen kommt, Digga, und wir ziehen das durch und ich will das Spiel gewinnen. Herbert letzte Woche, also nicht diese Woche, sondern letzte Woche, in seinem Chargers-Debüt Vollgas gegeben, der wollte das so. Bei den Raiders hast du gemerkt, so, ja, geht nicht, ne? Ja, nee, dann lassen wir's. Das
und
fand ich doof. Und vor allem auch dieser Safety-Fumble-Touchdown. Ich sage noch zu Björn Werner, da stehst du als Derek Carr nicht gut. Das ist die Zone, wo er sich nicht wohlfühlt. 6 Yards, 7 Yards vor der Endzone, der geht zu weit nach hinten. Was passiert? Der geht zu weit nach hinten, wird er weggenatzt und er verliert auch noch den Ball.
Albtraum-Situation. War das ja auch ein riesen Push für die Patriots an sich, dass sie da nochmal den Ball bekommen. Also es war auf jeden Fall noch ein Knackpunkt im Spiel. Vielleicht mal kurz nochmal lobend erwähnen, dass das Running Game der Patriots, Sony Michel, 9 Carries, 117 ja. Yards, 13 pro Lauf, Rex Burkhead haben wir schon gesagt. Wir haben
kurz. Und wen du nicht vergessen darfst, ist JJ Taylor.
Auch der, ja, und James White hat gefehlt. So, ne? Ja. Also es ist schon stark, was du da siehst, was sie da machen. Wir haben über Leonard Fournette diskutiert, ob die Patriots ihn holen könnten, als er kurz frei war. Da meinte ich schon, die Patriots haben echt viele Baustellen. Für mich ist das Running Game aber keine. Also Sony Michel, ja, der wird von einigen auch kritisiert, aber. Also, wenn er einen guten Tag hat, dann läuft es eben so wie die Raiders. Und deswegen fühle ich mich auch ein bisschen bestätigt. Man muss aber auch sagen, wenn Rex Burkhead nicht diesen sensationellen Tag hat, wer weiß, wie das Spiel ausgeht. Alles in allem 36-20 gewonnen. Souverän, wie ich finde. Ja. Und sie stehen 2-1.
Ja, die. Und jetzt wage ich schon mal, ich mache schon mal den Glaskugelgucker, den Kaffeesatzleser. Das nächste Wochenende wird geil. Wird richtig geil. Aus folgendem Grund. Die New England Patriots, tüdelü und tadala, spielen gegen die Kansas City Chiefs und die Raiders gegen die Buffalo Bills. Und da haben wir dann eine wirkliche Wasserstandsmessung. Denn du sagst es ganz richtig. Die Raiders, ja, haben die jetzt, sind die so echt oder war das jetzt gestern das echte Raiders Football? Kriegen sie es nicht hin? So, wenn du gegen die Bills und wenn du gegen Josh Allen dann wieder irgendwie 46-20 verlierst, dann musst du dir langsam Sorgen um deine Defense machen. Und auf der anderen Seite, wenn die Patriots gegen die Chiefs gut aussehen oder gegebenenfalls gewinnen, dann mache ich mir um die Liga Sorgen. Weil ich glaube, dann kannst du Bill Belichick auch mit den unterhachigen Regenwürmern der Jugendmannschaft in der NFL starten lassen, weil dann gewinnt er auch damit.
Bitte können wir einen Verein gründen, die unterhachigen Regenwürmer, finde ich immer
ja. Ja, ich weiß gar nicht, ob da Football gespielt wird, aber Ist egal.
Tippen wir morgen beim Pillen-Quickie auf jeden Fall, weil das ist ja dann auch AFC West gegen AFC East. Also ich glaube, alle Raiders-Fans sind dann auch Patriots-Fans und alle Patriots-Fans sind Raiders-Fans, damit eben die Bills und Chiefs da vielleicht gestoppt werden, weil beide führen aktuell ihre jeweilige Division an. Wird geil. Aber lass uns erstmal bei unserem Spieltag bleiben, weil das nächste Spiel
passt. Ich wollte doch nur noch mal sagen, dass Derek Carr mit seinem Sicherheitspass in die Mitte und immer 4 Yards und 5 Yards, damit kommt er nicht weit bei den Bills.
Jetzt sind wir wieder ein Team, weil wir haben jetzt, also Tippspiel steht es, warte, ich gucke kurz,
4-3 für mich. Okay, alles klar.
Doch, aber wir haben unterschiedlich getippt, das meine ich. Es steht im Tippspiel 4-3 für mich. Und jetzt sind wir wieder ein Team, weil wir beide gesagt haben in der letzten Folge, beim Spiel der San Francisco 49ers, ja, wir wissen mittlerweile fast gar nicht mehr, wer das spielt, weil alle sind verletzt, aber sie spielen gegen die Giants. Total egal, was Kyle Shanahan macht, die werden das gewinnen. Jetzt liest du bitte das Ergebnis vor.
Ich lese dir nicht das Ergebnis vor, sondern ich lese erstmal vor Nick Mullins. Ja? Klingt ein bisschen wie eine Comicfigur. 414 Yards in dieser Saison schon. Ein Touchdown, eine Interception. Quarterback-Rating von 64. Scheißegal. Kommt aus Southern Miss, also Southern Mississippi. Das ist jetzt nicht unbedingt so ein Powerhouse-College. Und Nick Mullins war eigentlich so ganz klassisch der Backup des Backups. So ein Clipboard-Jesus. So ein, wenn's brennt und wir abknien oder wir haben eine Verletzung, dann kann der mal kurz rein. Dass der Typ allerdings jetzt tatsächlich Jimmy G ersetzt und das funktioniert auch noch, hätte ich nicht gedacht. Und dass die San Francisco, wir wissen nicht, wie wir spielen sollen, weil wir sind eigentlich alle verletzt, aber wir spielen trotzdem 49ers. Dann auch noch 36-9 gegen die gegen die New York sind nicht mehr Giants, sondern sind jetzt ganz Little Man. Hätte ich nicht gedacht. Niemals. Also ich hätte gedacht 21-17, 21-14, aber nicht 36-9.
Ja, in der Höhe ist es auf jeden Fall krass. Man hat auf jeden Fall gesehen, dass die Giants irgendwann aufgegeben haben. Nick Mullins hat zuletzt ja schon Jimmy G mal ganz gut ersetzt. Also der kann schon Spiele gewinnen. Das Ding ist, also Carsten, da kannst du mir bitte einen Gefallen tun, nur für diese Folge, einfach mal Daniel Jones einmal vom Bus werfen. Ja. Weil, ja, er hat auch wenig Material um sich rum. Ja, ist auch klar, das ist gerade keine einfache Situation. Und
ja, aber der ist da rumgelaufen wie so ein aufgescheuchtes Huhn.
Irgendwann kann man ihn noch nicht mal in Schutz nehmen.
Nee.
Und wenn die Giants, sagen wir jetzt mal eine ganz bold Prediction, wirklich, gut, kommt ein bisschen auf die Jets an, aber sagen wir, die werden wirklich letzter und dann kriegen den ersten Pick, die werden auch immer Trevor Lawrence nachdenken, weil einfach, du musst irgendwann mal was ändern. Und wenn Daniel Jones eben dann einer von den Spielern ist, die nicht funktionieren, dann musst du ihn halt mit reinnehmen, weil 36-9, er hat keinen Touchdown geworfen, eine Interception. Er war auch, das muss man halt fairerweise sagen, der beste Läufer, also Devonta Freeman, 5 Läufe, 10 Yards, 2 pro Lauf, nice try, Wayne Gellman.
49 Yards für Daniel Jones.
Also. Wayne Gellman hat 1,8 pro Lauf und Dion Lewis hat 1 Lauf und keinen einzigen Yard gemacht.
Läuft.
Also, immerhin kann das Jones, aber insgesamt, liebe Giants, es tut mir leid, wieder auch die Fans, aber die Season ist vorbei. Ich rechne mit nichts mehr bei beiden.
Ja, aber das, dann kommen sie meistens. Aber,
nee, Carsten, das ist vorbei. Nee,
okay, ich kann es mir auch nicht. Ich habe es versucht.
Nee, es ist wirklich vorbei. Also wenn du gegen die 49ers verlierst, die so viele Verletzte haben, du siehst Nick Mullins stark gespielt, Jerick McKinnon stark gespielt, Brandon Ayuk stark gespielt, Kendrick Bourne stark gespielt. Ja. Also das Beste war noch, dass Robbie Gould eigentlich gemacht hat von den Field Goals. Ansonsten fällt mir jetzt nicht viel Positives ein, was ich sagen würde bei den Giants. Was kann ich noch vorlesen? 4 Fumbles hatten sie. Ja, klasse.
Also ich sag mal so, wenn wir jetzt den Laptop oder das Smartphone von Trevor Lawrence hätten, ja, dann wüssten wir im Suchverlauf, wäre wahrscheinlich www.pornhub oder irgendwas natürlich zu finden. Aber es wäre natürlich auch zu finden, Umzüge nach New York, Makler New York und Immobilienpreise New York. Das wären wahrscheinlich noch vor sämtlichen Pornoseiten und vor jeglichen NFL-Statistikseiten wahrscheinlich die 3 Suchfunktionen, die ganz oben angewählt wurden. Bei dem Jungen ist klar, alles klar, ich gehe entweder zu, also ich, New York auf jeden Fall, dann gibt's noch so zwei, drei andere Verdächtige, aber so langsam denke ich mir, also New York Football ist langsam Top Draft Football.
Vor allem, sie heißen halt New York Giants. Also mittlerweile kann man sagen,
und es ist so eine geile, traditionelle Franchise. Ich mag die, aber irgendwie, nee. Also ein Daniel Jones ist kein Phil Simms, das müssen wir jetzt leider feststellen. Und auch kein Jeff Hostetler.
Sie heißen halt New York Giants. Also mittlerweile kann man fast sagen New York Midgets oder so. Die Zwerge statt die Giganten, weil, oder Riesen. Es ist halt irgendwann, okay, genug Hate. Tut mir leid, liebe Giants-Fans, ihr steht 0-3, das sagt alles aus. Wir kommen zum nächsten Spiel, weil wir haben beide auf die 49ers getippt. Damit steht es im Tippspiel 5-4 für mich. Das nächste Spiel.
Oh, warte, mein lieber Freund. Warte. Ich würde jetzt hier mal rein theoretisch auf Play drücken, denn zu dem Spiel Bengals gegen Eagles haben wir komischerweise diverse Sprachnachrichten. Ich drück mal auf Play, ne?
Moin Mike, schöne Grüße aus Osnabrück.
Stopp. Hallo? Wie jetzt? Osnabrück, alles gut und schön.
Moin Mike, schöne Grüße aus Osnabrück. Ich habe gerade meine Herzdame nach Hause gebracht, habe mir auf dem Rückweg die Scores angeguckt vom gestrigen Spieltag, habe dabei gesehen, dass meine geliebten Philadelphia Eagles gegen die Schmusekatzen aus Cincinnati unentschieden nur hinbekommen haben. Verzweifle so langsam so ein bisschen, was ich von dieser Saison noch erwarten kann. Das wird nicht ganz viel sein. Ich glaube, Bernie Bufink ist stärker als die Eagles derzeit. Schade um den armen Carsten, aber naja, was will man machen? Macht euren Podcast weiter so, ich höre ihn gerne. Bis denn.
Macht euren Podcast? Also ich habe meinen Namen nicht gehört, das ist die Frage nur an dich. Und Bernie Bufink, der ist gerade nicht da, insofern musst du beantworten.
Es tut mir sehr leid, wir müssen ein bisschen Mitleid, also es klang verdammt traurig, es tut mir wirklich leid.
Mir egal, hat mich nicht namentlich erwähnt, ich bin raus, mach du das. Doch.
Aber stell dir mal vor, du bist so traurig, dass du so eine Sprachnachricht machst. Ich glaube, der ist einfach wirklich gebrochen, das klang wie ein gebrochener Mensch, es tut mir sehr leid.
Oder er war sehr, sehr müde, du hast gesagt, er hat seine Herzdame nach Hause, wahrscheinlich hatte er wunde Knie, der war komplett fertig, das war ein lustiger Abend, dann kommt das als Krönung, der war einfach nur müde.
Das war wirklich traurig. Also wir können gerne über das Spiel reden. Cincinnati Bengals gegen Philadelphia Eagles. Wir haben beide getippt. Ich check's mal kurz ab. Wir haben beide gesagt, dass die Bengals gewinnen. Und es sah echt gut und echt verdammt lang danach aus. Joe Burrow wieder mit einem sehr, sehr guten Spiel. Alle Lobeshymnen verdient tatsächlich, finde ich. Und am Ende retten sich die Eagles in die Overtime durch einen richtig, richtig starken Lauf von Carson Wentz. Der war überragend. Ansonsten muss man aber sagen, im Passspiel...
Kannst du das nochmal anders formulieren? Weil das klingt falsch. Der Lauf von Carson Wentz war überragend. Der restliche Carson Wentz war nicht wirklich überragend. Ja,
genau, so meinte ich das, wenn ich falsch gesagt habe. Also genauso. Ohne diesen Lauf wären sie niemals in die Overtime gekommen. Das war nur Carson Wentz und vielleicht ein bisschen O-Line. Das war überragend. Aber ansonsten, das Passspiel von Wentz war nichts. Die sonstige Leistung der Eagles war nichts. Den einzigen, den ich noch lobend erwähnen würde, wäre Zach Ertz. Der hat noch ein starkes Spiel gemacht. Und vielleicht noch Greg Ward, aber Zach Ertz war auch ein wichtiger Indikator, um nochmal zurückzukommen in dieses Spiel. Aber da lief wieder so viel falsch und ich weiß nicht, also liebe Eagles, ihr steht jetzt 0-2-1, ja, nicht 0-3, weil die Overtime, die hat sich so gezogen. Also ich dachte echt, irgendwann, die haben beide keinen Bock zu spielen. Ich habe noch nie so viele Punts in einer Overtime gesehen, das war ja Wahnsinn. Keiner hatte Bock, irgendwie einen Field Goal zu schießen oder so. Die Bengals hätten fast gewonnen, ich finde, sie hätten das Spiel verdient gewonnen, stehen so eben 0-2-1 und die Eagles haben mit Ach und Krach
gerettet. Können wir eine Regeländerung durchführen? In unserem Tippspiel. Ich finde, die Bengals haben gewonnen. Ich meine das echt ernst. Also wir reden von den Bengals, ja? Und wir reden von den, wir waren im Super Bowl, wir sind die geilsten und überhaupt, wir reden von den Philadelphia Eagles. Und die kleinen Mietekatzen, ja, die sind dahin und haben gesagt, mal gucken, da geht was. So. Und ich möchte jetzt wirklich, es ist mir scheißegal, so, also ob jetzt ein Hate und bla bla. Carson Wentz. Ich weiß, ich kann mit dem, ich werde mit dem nicht mehr grün. Also mal hat er einen lichten Moment und manchmal hat er einen Moment, wo ich denke so, boah, Diggi, du weißt schon, ne? Du, dein Team ist grün, grün. Das sind die mit den Flügeln auf dem Helm. Warum wirfst du dahin? Der macht manchmal so eklatante Fehler, dass ich denke, wäre ich Trevor Lawrence, würde ich wahrscheinlich in der Suchfunktion schon mal sagen, okay, wir sind die Immobilienpreise in Philadelphia. Also spielen die auch um die Eins mit.
Wentz hat auf jeden Fall ein schwaches Spiel, er hat 29 von 47 angebracht. Da siehst du an, wie viele Versuche der braucht, um Pässe anzubringen, aber er hat auch wirklich wenig drumherum. Die Eagles wurden so stark eingestuft von vielen Leuten, allein von Madden, Top-10-Team von der Wertung her. Ich habe es nicht verstanden, warum die Eagles so hoch gerankt wurden vor der Saison. Sie stehen 0-2-1, fast 0-3, wie ich finde, zu Recht. Und es tut mir auch leid für unseren traurigen Hörer, der gerade die Sprachnachricht gemacht hat, aber ich glaube, das wird auch nicht viel besser. Ich glaube wirklich, die Eagles haben eine harte Saison für sich, vor sich. Wir haben beide auf Sieg Bengals getippt. Es war jetzt ein Unentschieden. Es bleibt halt beim Tippspielstand. Die Bengals können darauf aufbauen. Wir dürfen nicht vergessen, wo die Bengals herkommen. Die haben letztes Jahr quasi alles verloren und es geht bergauf. Also es ist jetzt nicht so, dass sie alle weghauen, aber sie spielen wieder mit Football und das ist zumindest eine Steigerung aus Sicht von Cincinnati.
Muss man ganz deutlich so sagen. Und da haben wir noch eine Frage, nämlich zu Cincinnati. Und diese Frage, die habe ich mir gestern auch gestellt. Ich habe den Hit gesehen gegen Burrow und habe mir gedacht, mal gucken.
Oh ja.
Aber Moment.
Moin, Singer. So, der Spieltag ist fast rum. Packers sind gerade in die Halbzeit gegangen.
Ja, das ist falsch.
Es ist nur noch das Top-Spiel, Monday Night. Freue ich mich riesig drauf. Kurze Frage an euch. Geht wieder um ein paar Verletzungen. Chase Young ist raus wegen einer Leistenverletzung. Ich habe gestern kurz einen Herzinfarkt bekommen, als Joe Burrow da einen heftigen Hit kassiert hat. Meine Frage an euch. Ist er jetzt in der NFL angekommen? Er ist ja so stark zurückgekommen. Ich hätte ihm auf jeden Fall einen Sieg gewünscht. Eine wunderschöne Woche wünsche ich euch. Kommt gut in den Montag rein. Ciao, ciao.
Ich dachte, jetzt verrät er schon irgendwie, dass er, wäre unser Tippspiel hinfällig und so. Wir wollen ja auch ein bisschen Spannungsbogen aufbauen.
Aber er hat vollkommen recht. Der Hit gegen Burrow, da dachte ich auch kurz, ciao. Also wirklich ciao.
Der Kopf war links und rechts auf dem Schulterpad. Dong, dong. Und also dann gehst du noch hart zu Boden. Und dann kommt eben das, was einen ganz großen Spieler und vor allem Quarterback ausmacht. Der kommt zurück und sagt, ja. Diggi, ganz ehrlich, halt mal mein Gatorade, gib mir mal das Spielgerät. So, jetzt zeige ich mal, wie es geht.
Und auch da müssen wir ehrlich sein. Wir haben Burrow ja auch vor der Saison so ein bisschen kritisiert, dass er so ein bisschen arrogant rüberkam mit, ja, ich gewinne immer. Und der hat halt eine gewisse Mentalität und einen gewissen Willen. Und das mag ich persönlich sehr, sehr gerne, dass er eben trotzdem, auch wenn er beim schlechten Team spielt, den Glauben hat, jedes Spiel gewinnen zu können. Das verkörpert er mit jeder Faser seines Körpers. Und wenn er da aus dem Leben geschossen wird, so muss man es ja sagen, von zwei Defense-Monster der Eagles, dann schüttelt er sich einmal und spielt weiter und versucht alles, um halt irgendwie ein Unentschieden zu erzwingen gegen die Eagles. Also das finde ich, ja, man kann sagen, der ist hier und da ein bisschen abgehoben, ein bisschen arrogant. Ich finde aber, der ist in so jungen Jahren ein absoluter Leader, der eben jedes Spiel gewinnen will, sich da hinstellt und das Beste gibt. Und das ist dann dem auch egal, ob er für die Bengals, die Patriots, die Steelers oder die Unterhachinger Regenwürmer spielt. Und deswegen feiere ich.
Ein Hit von dieser Kategorie. Props. Ein rechts, ein links, gleichzeitig. Und zwar nicht auf derselben Level-Ebene, also nicht alle auf Shoulderpad-Höhe, sondern einer unten, einer oben. Alter, das ist so. Und so kamen wir halt tatsächlich mal mit diesem berühmten Beispiel, mit diesem berühmten Bild vom Bus werfen. Das ist tatsächlich so, als wenn du angefahren wirst. Das ist richtig so, als wenn ihr euch vorstellt, ihr steht bei euch auf der Auffahrt und eure Freundin oder was auch immer kommt aufs Handy gucken, aufs Gelände gefahren mit 30 km/h, 25 km/h und trifft euch. Boom. Genau so. So müsst ihr euch das vorstellen. Du hast einen Helm auf, ja, du hast ein Pad an, aber trotzdem, Alter, das schüttelt dich richtig durch. Da sind die Blomben nicht mehr da, wo sie vorher waren. Du musst erstmal alles checken. Ist alles noch da, wo es hingehört? Und dann kannst du weiterspielen. Wenn du dann weiterspielst, dann bist du ein ganz, ganz großer. Dann hast du nicht nur meinen Respekt, dann hast du auch den kompletten Respekt, nicht nur deines eigenen Teams, sondern auch von sämtlichen Defense-Monstern, die in der NFL rumlaufen. Und das hat Burrow gestern gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, danach war der, vielleicht war das so wie so ein Wachrütteln, da hat der Typ plötzlich losgelegt, wo ich gedacht habe, so, holla die Waldfee, was hast denn du jetzt gerade genommen? Also egal, was sie ihm da ins Gatorade getan haben, das funktioniert. Und Burrow und die Cincinnati Bengals, ich finde das für die Zukunft eine gute Kombination. Jetzt noch ein bisschen abpolstern, hier noch ein bisschen was besorgen, da noch ein bisschen was besorgen. Dann könnten die Bengals tatsächlich was werden.
What a moment, wenn sich wohl J.J. Watt und T.J. Watt vom Spiel gedacht haben, als sie sich, habe ich aus Twitter, als sie sich die Hand gegeben haben. Ja, ich bin ja ehrlich. Denn die Texans haben gegen die Steelers gespielt, ein Brüderduell. Oder ja, es waren drei Watts im Endeffekt sogar, mit Derek Watt noch.
Zwei auf der einen Seite und einer auf der anderen Seite.
28-21 haben die Texans dann verloren gegen die Steelers. Steelers stehen damit 3-0, Texans stehen 0-3. Wir haben beide auf die Steelers gesetzt, also gibt es für uns beide einen Punkt. Man muss aber sagen, die erste Halbzeit sahen die Texans endlich mal ganz gut aus gegen starke Steelers. Das hat echt funktioniert. Und in der zweiten Halbzeit haben sie einfach aufgehört. Da haben sie einfach aufgehört zu spielen. Die Steelers-Defense hat da aufgetrumpft und so konnten sie das Spiel gewinnen. Ich glaube, das ist, glaube ich, die knackigste Zusammenfassung. Und die Texans stehen 0-3. Viele fordern bereits den Rauswurf von Bill O'Brien. Ich glaube, der könnte irgendwann später in der Saison schon passieren. Ich mahne nur vor, man darf nicht vergessen, gegen wen die Texans gespielt haben. Gegen die Chiefs, gegen die Ravens und gegen die Steelers. Das sind auch drei heftige Gegner. Aber
sind nicht die Unterhachinger Regenwürmer.
Kritik ist angebracht. Wenn sie aber die erste Halbzeit, wenn sie die zweite Halbzeit, die erste Halbzeit gespielt hätten, wer weiß, was dann drin gewesen wäre. Die erste Halbzeit war echt gut.
Guck mal wirklich genau auf den Statsheet. Also die Steelers haben tatsächlich im dritten Viertel nur 3 Punkte gemacht und im vierten Viertel 8. Und das bedeutet, hätten sie nicht den Touchdown, die Two-Point-Conversion, hätten die Houston Texans ein Field Goal, und da waren sie tatsächlich ab und an dran, einfach nochmal ein bisschen weiterlaufen, ein bisschen hier, ein bisschen kreativer callen, ein bisschen vielleicht mal das Spiel breit machen, dem Kicker eine gute Position geben, so, dann wärst du schon rein theoretisch 21 plus 3, 24 und dann nur vielleicht noch einen kleinen Touchdown und du hättest das Ding gewonnen. Denn das ist ja tatsächlich so, du hast das ganz richtig formuliert, die sind mit 21 Punkten in den Lockerroom gegangen, aber irgendwie haben sie ihren Siegeswillen komplett im Lockerroom vergessen. Die sind rausgekommen und haben gesagt, Wie war das noch? Okay, wir sind heute so auf biblisch unterwegs. Ich halte auch die andere Wange hin. Das war fürchterlich. Die haben sich verhauen lassen.
Und jetzt mal ein kurzer Blick in die Division der Texans, ne? AFC South mit 3-0 auf 1, die Titans, dann die Colts mit 2-1, dann die Jaguars mit 1-2 und dann die Texans mit 0-3. Also ja, es waren schwierige Partien, aber so langsam muss was werden, weil 0-3 aus Sicht der Texans, die so oft auch als Geheimfavorit gehandelt werden. Naja, und auf wen treffen sie jetzt? Auf ein anderes Team, was 0-3 steht. Die Vikings. Also das wird, man kann schon fast sagen, ein Do-or-Die-Spiel. Weil 0-4, puh, ey.
Battle of the Zeros, ganz einfach.
Ja. Okay, also sie haben beide auf die Steelers gesetzt. Reicht mal schon, um das Spiel gesprochen zu haben, weil so viel mehr ist, glaube ich, da gar nicht
passiert. Nächstes Spiel können wir auch ganz kurz machen. Machen wir ganz kurz.
Boah, ja, mein Gott. Ich will es doch gar nicht lang machen.
Colts gewonnen, Philip Rivers gut. 217 Yards, also fast 220 Yards, ein Touchdown, super. Jets, Adam Gase, Punkt, fertig, aus. Thema erledigt, Spielanalyse ist durch. Mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen.
Die Colts haben so souverän geführt, dass im vierten Viertel einfach mal Jacoby Brissett als Quarterback eingewechselt wurde. Sam Darnold mit, also man sagt ja sehr, sehr oft, Sam Darnold ist ein richtig guter Quarterback in einem beschissenen Team. Oder, ja, also ein bisschen übertrieben gesagt, aber er hat nicht die besten Spiele um sich herum. Gestern hatte er aber selbst auch einen beschissenen Tag. 3 Interceptions und wenn ihr euch die Interceptions mal anschaut, das waren wirklich Katastrophenbälle, die er da geworfen hat. Der alte Frank Gore mit seinen gefühlt 99 Jahren muss er auch noch versuchen, ein Laufspiel zu machen, weil Le'Veon Bell verletzt ist. Also ich will jetzt die Jets nicht wieder komplett vom Bus werfen. Ich weiß auch nicht, ob irgendwie.
Diggi, die liegen seit letzter Woche unterm Bus in den Radkasten reingezimmert. Die sind da noch bis seit Wochen nicht wieder rausgekommen.
Ja, also sie stehen 0-3, sie haben 36-7 gegen die Colts verloren und
ja, so, wir haben auch beide nicht auf die Jets getippt.
Es steht 7-6 im Tippspiel. Ich will sie nicht jede Woche fertig machen. Du hast recht. Sie haben echt knapp verloren.
Lassen wir sie, was sie wie diese Fliegen, die man nach einer langen Autobahnfahrt hat, vorne einfach an der Stoßstange unseres Busses dran und dann sind die da auch noch nächste Woche. Das kriegen wir hin. Wir fahren auch nicht in die Waschanlage mit dem Bus. Fahren wir jetzt allerdings woanders hin, nämlich zum Spiel Panthers gegen Chargers. Und das war ein gutes Spiel von Justin Herbert, aber das Spiel verlief dann doch ein bisschen anders als erwartet. Also zumindest aus meiner Sicht.
Ja, ich großes Kompliment an die Panthers, beziehungsweise ich hätte es auch nicht so kommen sehen. Also die Panthers haben 21-16 gewonnen gegen die Chargers. Wir haben beide auf die Chargers getippt. Wir haben gesagt, Herbert und Co. sahen so gut aus. Ja, sie haben hier und da auch ihre Schwächen. Aber gegen die Panthers, die 0-2 standen, das wird schon reichen. Die spielen zu Hause. Herbert wird das machen. Und im Endeffekt, muss man sagen, die Panthers, allen voran mit Teddy Bridgewater, aber auch, Mike Davis, der Running Back, der so ein bisschen Christian McCaffrey ersetzen musste, hat das hier und da auch echt stark gemacht. Also hat genauso wie McCaffrey Bälle gefangen, aber eben auch gelaufen. Die Panthers haben echt gut gespielt.
Und es sind Dinge passiert, die ich so nicht erwartet hätte. Also das Ding wäre anders ausgegangen. Ich weiß, es gibt immer viel hier Lothar Matthäus, ne? Wäre Fahrradkette. Nein, hätte Fahrradkette. So hätte es heißen müssen. Aber das hat der Matthäus halt damals nicht verstanden. Und genauso hat es Keen Allen nicht verstanden. Wenn du einer der geilsten Receiver bist, um den sich in der Fantasy Draft alle prügeln, dann musst du auch manchmal diesem Ruf gerecht werden. Der hat 2-3 Routen gehabt, wo ich gedacht habe, hilf deinem jungen Quarterback mal. Dann lässt er auch noch einen Ball fallen, der wirklich alles, also der war wichtig. Dadurch tatsächlich, ja, nur 7 Punkte im zweiten Viertel. Dann ein Field Goal im dritten und 6 Punkte im vierten. Das war jetzt auch nichts. So, und dann haben sie es noch am Ende versucht, irgendwie mit Hook and Lateral. Also Hook and Lateral heißt, einer fängt den Ball und wirft ihn zum anderen. Musst du natürlich deinem Teamkollegen auch sagen, guck mal, kommt ein Ball. Weil das war nichts, der ging dann nach unten, ging auf den Boden, damit war das Ding durch. Aber
also ich würde auch sagen, Allen hat eigentlich gut gespielt, aber dieser eine Drop war halt nicht fatal. Und das darf ihm in seiner Rolle in diesem Team nicht passieren. Justin Herberts, also letzte Woche kam er mit dem Druck super klar. Jetzt gegen die Panthers, auch 2 Fumbles, eine Interception. Ist halt ein Rookie, ja, darf man nicht vergessen. Aber
dafür war der ganz kurz, dafür 35 von 49 an den Mann zu bringen, für 330 Yards, ist für einen Rookie gar nicht so schlecht. Gut, der hat Angst vor dem Teamarzt. Der denkt jedes Mal, wenn ich jetzt zu Boden gehe, ich kriege auch eine Spritze, bin ich auch raus.
Richtig, ich glaube aber, wenn sie also jetzt mal ganz doof gesagt, Phil Rivers hätte dieses Spiel wahrscheinlich gewonnen. Einfach mit seiner Erfahrung und seiner Qualität. Wenn du einen Rookie da stehen hast, der nicht schlecht gespielt hat, aber trotzdem hier und da Fehlentscheidungen getroffen hat und dann natürlich noch das Pech bekommt, dass Keenan Allen einen Ball fallen lässt. Ja, alles in allem.
Gebe ich dir recht, aber ein Justin Herbert in Woche 9 hätte es auch gewonnen.
Vielleicht, ja, kann gut sein. Herbert, das sind genau diese Erfahrungswerte, die du sammeln musst. Aber also bei aller Kritik bei den Chargers, bin ich auch voll bei dir, die Panthers haben das nicht schlecht gemacht. Also die Panthers standen 0-2. Wir haben alle schon gesagt, ein Abgesang ohne Christian McCaffrey und kaum fehlt der, gewinnen sie ihr erstes Spiel. Also da muss man sagen, Teddy Bridgewater, Teddy B, mein Freund, schön, dass du mal die PS auf die Straße gebracht hast. Und da finde ich es auch gar nicht schlimm, dass wir beide mal mit dem Tipp daneben liegen, weil wir beide Chargers gesagt haben. Die Panthers haben 21-16 gegen die Chargers verdient, gewonnen und ihren ersten Sieg eingefahren. Wichtig in so einer Division.
Und der nächste Quarterback, über den wir jetzt sprechen, der hat ein bisschen Erfahrung. Also der weiß, wie es geht. Gerüchteweise hat er auch tatsächlich nicht nur eine sehr, sehr gut aussehende Frau, sondern auch so das ein oder andere Ringchen zu Hause auf dem Nachttisch liegen. Die Rede ist natürlich von Tom Brady. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Buccaneers. Und jetzt kommt da eingefahren, der Hype-Train. Also Hup, Hup, jetzt kommt er wirklich. Der hält auch, warte. Ja, Landungsbrücken. Am Hamburger Hafen steige ich jetzt mit ein. Denn das, was ich gestern von den Buccaneers gesehen habe, ja, es war gegen Driscoll und es war gegen wirklich verletzungsgeplagte Broncos. Aber dieses System um Brady, was Arians da gezaubert hat, ey, das macht mir echt Spaß.
Ja, ich bin noch nicht ganz auf dem Hype-Train drauf. Sie haben 28-10 gegen die Broncos gewonnen. Wir haben beide gesagt, Bucks, es war für mich ein guter Arbeitssieg. Brady tadellos mit 297 Yards, 3 Touchdown-Pässen, alles gut. Aber die Broncos waren halt wirklich lost. Also wenn du siehst, Jeff Driscoll wurde irgendwann runtergenommen für Brett Rypien. Blake Bortles freut sich auch, irgendwann spielen zu dürfen.
Ich glaube, Blake Bortles hat Angst. Der sagt, nee,
ja, ging
stopp, also, guck mal, nicht
Jerry,
der auch
Jerry noch. Jeudy hat noch alles gegeben. Der hat echt noch ein passables Spiel gemacht. Noah Fant auch. Die Broncos haben einfach das Pech, dass Sutton fehlt, dass Locke fehlt, dass Von Miller aussetzt. Also es ist einfach Pech für die Broncos, weil jetzt stehen sie 0-3 und das, finde ich, haben sie nicht verdient im Vergleich zu anderen Teams, die 0-3 stehen. Das ist ein bisschen bitter gelaufen und die Bucks haben völlig verdient easy dieses Spiel gewonnen. Scotty Miller mit einer starken Partie. Gronkowski ist wirklich, er hat es selber nach dem Spiel aber gesagt, mehr so fürs Tacklen da als fürs Bällefangen, auch wenn er jetzt mal 48 Yards gemacht hat. Gronk ist noch nicht ganz der Gronk, den wir mal kannten, aber hat auch definitiv im Arians-System eine andere Funktion, als er bei den Patriots hatte.
Aber also wie gesagt, mir macht es Spaß. Mir macht es Spaß zu sehen.
Widerspreche ich auch nicht. Hast du recht. Und Spaß macht's.
Es ist, egal ob du jetzt sagst, Gronk, Brady, bla, reduzier die Namen raus und mach sie wie bei Madden ohne Namen, mach dann X und Y und Z drüber und guck dir das an und sag, ja, das ist eine spaßige Offense. Die funktioniert, die macht coole Plays nach außen, coole Läufe durch die Mitte, das ist gut verteilt. Das ist im Endeffekt, ist es ein solides, gutes Offense-System, was sie spielen. Und das Ganze lebt natürlich, das ist für mich vielleicht einer der talentiertesten Skill-Player-Roster, die Brady jemals hatte. Das bedient er großartig. 3 Touchdowns in einer Hälfte, reicht, 28-10 gewonnen.
Vielleicht würde ich nur sagen, ich würde das gerne nochmal gegen ein stärkeres Team
als
die Broncos, so. Aber sonst bin ich voll bei dir.
So.
Jetzt werde ich sauer. Also eigentlich wir beide, weil wir haben beide gesagt, die Cardinals gewinnen das gegen die Detroit Lions, die eigentlich am Ende immer verkacken, aber die Detroit Lions haben am Ende nicht verkackt.
Das ist ja das Schöne. Also Matt Prater und sein Fuß beenden die 11 Spiele lange Niederlagenserie. Das Ganze lassen wir einfach als Überschrift mal ganz kurz sacken.
11 Spiele.
11. Das einzige haben wir Matt Prater groß geredet und jetzt geht's los.
Einzige Team, was eine ähnliche Durchstrecke hatte, waren die Panthers. Die haben nämlich, glaube ich, 10 Spiele am Stück und verloren.
Dieser komische Lions. Fußballverein, der auch blau-weiß trägt, habe ich
dem 18 Spiele verloren, die Schalke, aber das ist eine andere Nummer. Da hilft auch kein Matt Prater mehr, ehrlich gesagt.
Okay.
Die Cardinals haben 26-23 verloren durch ein starkes Field Goal am Ende von Prater. Und die Lions haben endlich mal wieder ein Spiel gewonnen. Was aber nicht so hätte kommen müssen, weil die Cardinals haben eigentlich, so wie immer, gut gespielt, waren in der Partie drin. Das größte Problem, und da hänge ich jetzt tatsächlich mal die Niederlage auf, und da muss er auch mal durch, ist in diesem Spiel Kyler Murray gewesen. Läuferisch wieder ganz okay, passtechnisch wirklich eine Katastrophe. Also 2 Touchdowns geworfen, ja, aber 3 Interceptions und auch wirklich schlechte Bälle darunter gewesen, wo du einfach gesagt hast, okay, das wäre wahrscheinlich einem anderen Typen von Quarterback nicht passiert. Die Andrew Hopkins hat 137 Yards, die er gefangen hat. Also der ist wieder on point. Andy Isabella, auch mit einem starken Spiel. Der profitiert immens davon, dass Hopkins neben ihm steht und eben Spieler auf sich zieht. Aber Murray mit seinem ersten schwachen Spiel seit langer Zeit. Und deswegen haben sie für mich leider tatsächlich verloren. Wenn Murray in Normalform gewesen wäre, hätten die Cardinals das Spiel gewonnen und würden 3-0 stehen.
Aber, und das möchte ich jetzt mal wirklich so sagen, wir haben ein anderes, also ich finde, wir haben was ganz anderes gesehen. Wir haben gesehen, dass ein Kyler Murray zu viel Oberwasser hatte, innerlich. Das ist so ein ganz klassisches junge Spielerproblem. Das kannst du übertragen auf junge Menschen, egal in welchem Beruf. Sobald es zu lange zu gut funktioniert, schleifen sich Fehler ein. Da waren gestern Sachen dabei, wo ich gedacht habe, Alter, Murray, echt jetzt? So, Murray am College wären diese Fehler nicht unterlaufen, weil er da noch um seine Zukunft gespielt hätte, weil er da noch völlig fokussiert war, weil er da noch tatsächlich on point war. Wenn du jetzt gestern, so, da habe ich gedacht, so, Diggi, diese Leichtfertigkeit ist cool, die ist cool. Die hatten Joe Montana gehabt, die hatten Dan Marino gehabt, die hatten sie aber nicht am Anfang. Und da war mir zu viel, ach Digga, das geht schon. Und mit diesem, genau. Ach Digga, das geht schon, geht's meistens in die Hose. Und das ist genau der Endstand. 26, 23.
Ja, so knapp hätten sie nicht für den brauchen. Ich überlege auch ein bisschen, woran das liegt. Vielleicht ist so ein bisschen das Lamar Jackson-Syndrom, dass er eben auch jetzt nach den ersten zwei Wochen zwar gelobt wurde, aber so ein bisschen die Kritik erhalten hat. Ja, also vom Laufen her ein überragender Quarterback, aber beim Passen kann er noch besser werden. Und vielleicht hat er deswegen versucht zu zeigen, dass er es kann und das ist hier und da einfach in die Hose gegangen. Vielleicht hätte er einfach die sicheren Pässe oder die sicheren Läufe nehmen sollen, statt eben zu versuchen, das Spiel dann mit seinen großartigen Pässen zu gewinnen. Also so eben 3 Interceptions, eine für Jeff Okuda, auch das würde ich gerne erwähnen, weil ich ihn im Draft schon als geilen Typen empfand. Und er
als der über die Seitenauslinie gegangen ist, habe ich nur gedacht, so, geil. Alles klar, jetzt dreht Mike völlig durch. Ja, jetzt zieht er hektische Kreise um seinen Twitch-Tisch.
Ich habe wirklich am Stream rumgeschrien, weil ich mich sehr, sehr gefreut habe, einfach nur für Okuda. Die Cardinals haben unnötig verloren. Ist total egal, sie haben verloren, stehen damit 2-1. Das ist in der Division echt bitter, weil da kommt es auf jeden Sieg wahrscheinlich am Ende an.
Ja.
Und die Lions konnten das erste Spiel gewinnen, stehen 1-2 und vielleicht endlich für Matt Patricia so ein bisschen der Knotenlöser sozusagen, dass sie jetzt endlich wieder Spiele gewinnen können, weil an sich ja auch kein mieses Team. Wenn du siehst, was Kenny Golladay da gestern wieder abgerissen hat oder auch ein TJ Hawkinson, Marvin Jones Jr., da sind schon ein paar gute Jungs dabei. Vielleicht hilft das denen.
Bleiben wir in der Division und kommen wir jetzt zu einem Quarterback, der schon Eminem hat ihn tatsächlich berappt, nämlich seinen Fallen in der Draft. Der hat es allerdings anders gemacht, der hat es direkt allen Leuten gezeigt. Ich werde es nie vergessen, wie damals Russell Wilson, den hatte ich ein bisschen auf dem Schirm, habe ich gedacht, ja, hat mir im College gut gefallen. Und dann gab es ja diese berühmte Situation, dass der Backup von Aaron Rodgers, weil die Packers eigentlich schon in den Playoffs waren und dann durfte er ran. Und die Gegner wussten auch, ja, komm, die Messe ist gelesen, also das ist durch, das Ding. Wir brauchen uns auch gar nicht mehr anzustrengen, das Spiel ist echt nur noch gerade für einen Statistikzettel. Dann hat er irgendwie abgeliefert, hat tatsächlich die Rekorde von Aaron Rodgers gebrochen in einem Spiel, das sah alles toll aus. Und dann haben die Seattle Seahawks den Kirk Cousins gemacht, also den Kirk Cousins Deal sozusagen gemacht. Die haben dem den Arsch vergoldet. Und der kam mit ganz großen Vorschusslorbeeren und dann kam so ein junger Mann aus der Draft, den haben wir, ach guck mal, wenn wir den in der Stelle noch kriegen können. Wie heißt der? Russell? Ja, hol mal Russell ran. So. Und seitdem ist Russell Wilson der Quarterback der Seattle Seahawks. Und seitdem gefällt er mir von Jahr zu Jahr immer wieder. Und immer wieder denke ich mir, was für ein geiler Macker. Einziges Problem ist, dieser geile Macker hat noch nie eine Stimme, eine einzige Stimme, nicht einer hat mal gesagt bei dieser Abstimmung, MVP, oder du kannst mir vorstellen. So, das merkst du. Der ist jetzt langsam aber sicher auf Hass unterwegs. Der spielt, als wenn's bei jedem Spiel, als wenn es um sein Leben geht. Und das macht mir richtig Spaß. Und die Dallas Cowboys haben ja letzte Woche tatsächlich, also die Atlanta Falcons Onside-Kick und tralala. Aber das war jetzt, das war ein Battle wirklich auf Augenhöhe. Das hat mir richtig Spaß gemacht.
Let Russ cook. Ich fand auch, das war ein überragendes Spiel. Hat sehr, sehr viel Spaß zuzuschauen. Und Dak Prescott fragt sich aber in den Vertragsverhandlungen immer noch, er möchte so viel Geld haben, warum bin ich eigentlich kein Elite-Quarterback? Wenn er auf die andere Seite, wenn er im Spiel geschaut hat, dann wird er das gesehen haben. Prescott hat nicht schlecht gespielt. Prescott hat 472 Yards erworfen, 3 Touchdowns, aber eben auch 2 Interceptions. Und sein Gegenüber hat weniger Yards, 315, aber 5 Touchdown-Pässe. Ist selber noch viel gelaufen. Ein unfassbares Spiel von Russell Wilson. Und das ist dann eben der Unterschied in so Partien, wo zwei echt starke Teams aufeinandertreffen. Dann eben nicht die Interception, nur die zweite Interception zu werfen, sondern eben auf die Touchdowns zu gehen. Und das funktioniert. Und wenn wir ehrlich sind, eigentlich hätte er sogar 6 gehabt, wenn DK Metcalf nicht diesen Scheiß da gemacht hat. Wir haben eben gerade von Oberwasser gesprochen bei Kyler Murray. Was DK Metcalf da gemacht hat, den Ball zu fangen, in dem Wissen eigentlich, dass hinter ihm noch ein Spieler ist, der überragend den Touchdown vereitelt hat, indem er den Ball da weghaut. Dieses arrogante über die Linie laufen, da hat, ich bin kein Seahawks-Fan, aber es hat sogar mich angekotzt, was er da gemacht hat. Wenn er da einfach vernünftig die letzten 2 Meter läuft, in so einem wichtigen Spiel, dann ist es ein Touchdown. Und er hat sonst wirklich gut gespielt. Auch Tyler Lockett mit 3 Touchdown-Pässen, Fängen. Aber das, also die Szene, da habe ich mich als Nicht-Fan der Seahawks brutal aufgeregt, wie blöd man sein kann.
Aber du hast es ja vorhin so schön gesagt, Karma kommt ja immer irgendwann zurück. Die Dallas Cowboys, damals im Super Bowl gegen die Buffalo Bills. Leon Lett, riesengroßer Liner, auch wirklich ein Ausnahmeathlet, hat den Ball und läuft los. Und denkt sich, Alter, das wird mein Super Bowl-Touchdown. Und das lag jetzt nicht an Fatigue, also dem berühmten Ich wurde zu müde, sondern der hat auch schon zu früh den Fuß vom Gas genommen. Und dann kam Don Beebe, ein klitzekleiner Slot-Receiver. So ein Typ, so eine Kreuzung aus Weasley und Edelman. Kommt von hinten an und schlägt ihm den Ball raus. Genau dasselbe. Ich habe wirklich gedacht, Karma, er schlägt zurück. Die Dallas Cowboys haben damals tatsächlich keinen Touchdown bekommen. Jetzt erobern sie in derselben Situation den Ball. Selber schuld. Und man muss ganz ehrlich sagen, da musst du als Coach jetzt hingehen und sagen, pass mal auf, DK, setz dich da mal hin. Setz dich da mal hin. Sitzt du gut? Okay, gewöhn dich schon mal an den Zustand. Machst du noch so ein Ding noch einmal? Park ich deine 4 Buchstaben auf der Bank. Es ist mir scheißegal, wer du bist. Weil das Ding ist, wenn sich das einreißt, dann verlierst du nämlich ganz schnell den Lockerroom. Dann denkt jeder nur noch an sich und die nehmen alles zu leicht. Und deswegen, das war auch genau der falsche Moment. Und wenn du dann an der Seitenlinie gesehen hast, wie Russell Wilson, wirklich dieser Blick, wo ich gedacht habe, so alle fünf Blicke töten können.
Das war so ein geiler Wurf von Wilson
jetzt auch. Wirklich auf dem elektrischen Stuhl.
Das war so ein geiler Wurf von Wilson, den Metcalf dann verkackt. Ich würde gerne namentlich noch den Spieler erwähnen, der das gerettet hat, weil der hat eben nicht aufgegeben bis zur letzten Sekunde. Das war Trevon Diggs, hat er sehr, sehr stark gemacht. Aber alles in allem war das ein Riesenspiel, was eben dann durch so Kleinigkeiten oder Situationen, wo es dann brenzlig wurde, entschieden wurde. Die Defense der Seattle Seahawks würde ich gerne loben. Zeke Elliott musste auch erstmal nur bei 34 Yards halten. Also auch das haben sie sehr, sehr stark gemacht. Trotzdem vielleicht ein bisschen bitter. Oder nee, erstmal noch ein anderer Fakt. Jason Myers, der Kicker, hat nicht ein einziges Field Goal erzielt. Die haben 38 Punkte gemacht, ohne ein einziges Field Goal zu machen. Da siehst du diesen Siegeshunger der Seahawks. Das vorneweg. Und jetzt, was ich sagen wollte, was bitter ist. Adams hat sich verletzt. Jamal Adams hat das Spiel zu Ende gespielt. Das letzte Viertel war es, vielleicht sogar schon ein bisschen noch vom dritten. Ist er humpelnd dauernd aufs Feld rumgelaufen und hat sein Bestes gegeben, was auch wieder zeigt, was der Typ für ein geiler, okay, ich bin eh ein Fan, was das für ein geiler Spieler ist. Er ist an der Leiste verletzt, jetzt ist die Frage, wie schlimm, jetzt wird er untersucht. Das wäre natürlich ein bitterer Ausfall, wenn Jamal Adams erstmal fehlen würde. Trotzdem, geiles Spiel, Seahawks verdient gewonnen, wir haben beide auf die Seahawks gesetzt und damit kriegen wir beide einen Punkt.
Und wäre natürlich statistisch, und das dürfen wir mal nicht außer Acht lassen, so ein Spiel, die komplette, ich sag mal, die ersten 4 Zahlen in der Reihe seines Statistikbogens. Das ist genau das, worauf Dak Prescott immer pocht und sagt, deswegen will ich einen Vertrag. Das liest sich ziemlich geil. 37 von 57, 472 Yards, 8,3 im Schnitt, 3 Touchdowns. Und dann kommen aber die Zahlen, weswegen ein Jerry Jones sagt, nö und nochmal nee. Also 2 Interceptions, dann kommt die Sack-Statistik und dann kommt das QBR. Und das ist bei 73,2. Im Endeffekt sind es 93,6 das Rating. Aber das ist für mich zu deutlich. Wenn du einen, du hast es gerade gesagt, wenn du einen Zeke Elliott bei 34 Yards hältst, dann ist es klar, dass du bis zu 60 mal werfen musst. Wenn du dann allerdings, dann natürlich, klar, du bringst ordentlich Yards zusammen. Aber da schleichen sich auch wieder Fehler ein. Und das ist wieder dieses Brechstangenprinzip. Wenn du zu oft zu viel werfen willst anstelle von Dak Prescott, dann kann es nicht funktionieren. Dementsprechend auf der einen Seite steht einer, der verdient das Geld zurecht. Ohne Zweifel, Dak Prescott muss auch gut bezahlt werden. Aber er ist für mich noch nicht in der Liga von Aaron Rodgers, von Russell Wilson, von Brady. Habe ich jetzt das tatsächlich, ja, ich mache den groß. Ist ja auch ein großer. Also da muss der Dak noch ein bisschen morgens seine Haferflocken essen.
Vielleicht noch mal ein bisschen Liebe für den Defense-Spieler der Cowboys, weil dem ist scheinbar total egal, ob ein Leighton Vander Esch fehlt, ein Sean Lee fehlt. Das ist ihm komplett Latte. Er gibt sein Comeback und ihn stört es 0,0, wer links und rechts fehlt. Aldon Smith, drei Quarterback-Sacks, 2 Tackle for Loss, also auch der ein riesiges Spiel gemacht, mal wieder, also wie krass, wie der so lange gefehlt hat und plötzlich wieder da ist und komplett auftritt, freut mich sehr für ihn.
Und mach das bitte nicht kleiner, also ist, wir reden von Eldon Smith. Ja. Also der tatsächlich laut eigener Aussage an einem sehr dunklen Ort war. Also der sehr dunkle Ort ist die nette Beschreibung für schwerst depressiv und Suizidgedanken und. Also der war bei den 49ers, er war bei den Raiders, hatte sein ganzes Leben nicht unter Kontrolle. Also viel zu viel Drogen, viel zu viel abseits des Feldes. Also Selbstzerstörung Deluxe. So. Deswegen, aber ein Ausnahmeathlet. Drei Jahre war er jetzt weg, kommt zurück und ist kräftiger als vorher. Besser als vorher, finde ich.
Ja, als wäre er nie weg gewesen. Grüße an Gronkowski, das geht auch so. Okay, kleiner Diss an der Stelle. NFC East, wir haben letztes Jahr gesagt, das ist die Trash Division. Ich guck mal kurz rein. Auf dem letzten Platz die New York Jets, 0-3. Auf dem vorletzten Platz die Eagles, 0-2-1.
Die New York Giants,
Schatzi. Giants, sorry, 0-3.
Ist dasselbe in grün, hast du recht.
Siehst ja nicht, weißt du, siehst New York und du siehst 0-3.
Ja, ist auch dasselbe.
Hast die vollkommen Farbe ist recht. Anders. New York Giants 0-3, die Eagles 0-2-1, die Cowboys 1-2-0 und gerade auf 1 geführt aufgrund der besseren, also mehr geworfenen Punkte, 1-2-0, das Washington Football Team. Willkommen in der NFC East, jawohl.
Das ist als wenn kein Corona gewesen wäre, als wären wir noch 2019. Ich fühle mich wie letztes Jahr.
Wir gucken nur mal ganz kurz in die NFC West, wo die Seahawks spielen. Da ist der Letztplatzierte mit 2-1-0. Die werden also in der NFC East nach 3 Spieltagen bereits Erster. So viel dazu. Wir kommen jetzt zu unserem letzten Spiel.
Geiles Spiel.
Ja, wir haben beide gesagt Saints. Aber ja. Im Endeffekt haben die Packers mit 37-30 gewonnen und stehen einfach mal 3-0. Und so viele Fans der Saints und der Packers haben sich vor diesem Spiel gestritten. Wer ist der Bessere? Aaron Rodgers oder Drew Brees? Aaron Rodgers oder Drew Brees? Ich will jetzt nicht final nach diesem Spiel sagen, der eine ist besser als der andere, aber Aaron Rodgers hat den Sieg davon getragen.
Vor allem, es ist so ähnlich. Also beide haben 280 Yards. Der eine hat 283 Yards, der andere 288 Yards. Das einzige Problem ist, dass Kollege Rodgers, ich sag mal so, effektiver diesen Arbeitstag genutzt hat, nämlich 21 von 32. Auf der anderen Seite Drew Brees 29 von 36. Ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, ich bin hin und her gerissen, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, wer hat mir jetzt gestern Abend als Quarterback besser gefallen? Drew Brees hat lichte Momente gehabt, das sah richtig gut aus, aber das Gesamtpaket, das, was Aaron Rodgers da wieder gestern abgeliefert hat, ich glaube ganz ehrlich, also ich habe letztens eine Talkshow mit ihm gesehen, da hat er gesagt, ja, er hat sein Leben neu sortiert und er hat eine neue Liebe in seinem Leben gefunden, nämlich er hat nicht gesagt, wer es ist. Also er ist ja von dieser Rennfahrerin getrennt. Vielleicht hat er irgendwie einen neuen Hund. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls redet er davon, dass er sich neu erfunden hat und dass er so auch neu mit dem Football umgeht. Und ich finde, das sieht man. Der wirkt nicht wie gefühlt schon 307 Jahre in der Liga und diverse Male verletzt, sondern der wirkt, als hätte der irgendwie sein zweites oder drittes Jahr und der Knoten geht gerade auf. Ich finde das richtig geil.
Also ich fand Rodgers tatsächlich den, der einfach im Endeffekt dann besser gespielt hat. Nicht nur, weil er gewonnen hat. Für alle jetzt sagen, ja, aber Drew Brees hat auch keinen Michael Thomas. Devonta Adams hat auch gefehlt. Und ich lese nur mal jetzt die Namen vor, die meisten Yards und Pässe bekommen haben von Aaron Rodgers. Und ihr sagt mir einfach mal da draußen, was ihr dazu denkt. Alan Lazard, 6 Receptions, 146 Yards. Robert Tonyan, Jace Sternberger, Mercedes Lewis.
Das ist ein alter Mann.
Das waren die Spieler, die Bälle gefangen haben bei Rodgers, bei den Saints. Auch wenn Thomas gefehlt hat, Alvin Kamara, was soll der denn noch machen? 58 Yards gelaufen, 139 gefangen, 2 Touchdowns. Kamara ist komplett on fire gewesen. Emmanuel Sanders kennt man, Jared Cook, Tre'Quan Smith. Also sind schon ein bisschen Latavius Murray, bisschen namhaftere Spieler dabei. Und die Packers haben trotzdem eiskalt die Saints, die viele, wir beide auch, würde ich sagen, in diesem Super Bowl-Dunst gesehen haben. Einfach mal 37-30 auswärts geschlagen. Das muss man einfach mal anerkennen. Ist eine starke Leistung der Packers gewesen. Und die Saints stehen jetzt 1-2. Und also ne, Michael Thomas fehlt. Sie verlieren beide Spiele. Muss man auch mal drüber reden.
Macht den Vertrag, den er schon unterschrieben hat, vielleicht nochmal nachverhandelbar. Also Michael Thomas sagt mal auf, ohne mich läuft das eh nicht. Ich hätte ganz gern, kann ich ein bisschen mehr Geld haben? Vielleicht noch im Nachhinein. Tatsächlich Aaron Rodgers Spielfreude gestern echt gefallen. Du hast es gerade gesagt, Mercedes Lewis, der ist 2006 gedraftet worden. 2006, 14 Jahre Tight End. Wenn du weißt, was ein Tight End einstecken
14
muss,
Jahre.
Das ist wow. Und der Typ funktioniert es. Ich finde, das wirkt so als runde Unit. Das macht mir richtig Spaß. Du siehst die Commons Huddle, dann gibt es von Aaron liebevollen Klobber auf dem Po und hier und da super gemacht. Du siehst das richtig. Der führt sein Team. Und ich glaube gar nicht, dass es dieses Jahr und auch Jordan Love ist jetzt da und deswegen gibt es jetzt genau doppelt und dreifach Gas. Nee, ich glaube, der Bock.
Ich glaube auch daran. Lass uns noch mal ein paar Monate zurückspulen um diesen Draft. Es wurde ja mehr über Love geredet als über Rodgers. Wer redet jetzt noch von irgendeinem Jordan Love? Niemand. Aaron Rodgers, drei Spiele. Ja, weil wir eben diskutieren, woran das liegt. Ich glaube schon, dass das Rodgers angestachelt hat. Der spielt bisher überragend. Drei Spiele. Packers stehen 3-0, schlagen die Saints ohne große Probleme. Es ist total egal, ob Devonta Adams spielt oder Alan Lazard plötzlich ein Riesenspiel macht. Ich will Rodgers jetzt mal ganz kurz auf diesen Thron heben. Ja, Russell Wilson ist wahrscheinlich gerade mit der beste Quarterback, aber dahinter kommt ein Allen, ein Rodgers, ein Mahomes, ein Jackson. Und Rodgers stand so in der Kritik. Es hieß ja schon, sie haben Love geholt und vielleicht mal gucken, wann sie ihn einsetzen in dieser Season, in der nächsten Season. Wann wird der Rodgers ablösen? Es ist der Favre-Weg, den Rodgers geht. Ist ihm total egal. Es ist ihm total Latte. Es ist egal, ob er gegen die Saints spielt, ob er gegen wen anders spielt, ob Lazada steht, ob Adams spielt. Rodgers ist da. Rodgers zeigt, was er kann. Und mich freut das sehr, sehr ja, gerne, weil ich auch sage, vorm Draft haben die Packers überlegt, was machen wir mit dem ersten Pick. Und viele Fans, auch der Packers, haben gesagt, holt doch noch einen Receiver. Irgendwen, den Rodgers eben nutzen kann, weil wir haben Aaron Rodgers und der ist mehr oder weniger noch in seiner Prime. Warum jetzt einen Quarterback holen für irgendwann? Und Rodgers zeigt genau das. Er ist immer noch in seiner Prime. Wenn er so spielt wie gestern, ist das einfach wahnsinnig gut. Ja, vielleicht langfristig gesehen könnte Love irgendwer werden. Wenn Rodgers aber jetzt noch 2-3 Jahre gut spielt, brauchst du keinen Love. Dann kannst du auch in 2-3 Jahren irgendwas picken. Deswegen
bin ich auch gespannt, ob dieser Draftplan aufgeht. Aber dann hast du als General Manager trotzdem alles richtig gemacht. Du hast Jordan Love zu seinem Rookie-Salär noch immer in 2-3 Jahren. Da ist noch nichts mit Verlängerung. Wenn dann Verlängerung ansteht und er war immer nur der Backup, kriegt er auch keinen riesengroßen Vertrag. Und im Endeffekt lernt er wirklich von einem der Besten, der dieses Spiel jemals gespielt hat. Also aus Sicht der Packers kann ich schon verstehen.
Kann aufgehen. Anderes Beispiel. Die Packers kommen Super Bowl, 2 Receiver fehlen. Der eine Receiver, den jetzt picken können, hätte ein Riesenspiel gemacht. Sie verlieren Super Bowl. Kann genauso passieren. Ja. Und ärgerst du dich, weil das meine ich nur. Kann noch immer noch voll aufgehen. Ich sage jetzt nicht, es war totaler Quatsch, aber es freut mich einfach, dass Aaron Rodgers nochmal allen zeigt. Schön, dass er irgendeinen super talentierten Quarterback gedraftet hat. Hier bin ich.
Und damit wären wir jetzt durch. Wir müssen natürlich noch, und da freue ich mich wahnsinnig drauf, ganz viele Nachrichten habe ich eben gelesen, als ich im Flieger saß, dass ihr tatsächlich heute Nacht wach bleibt. Denn heute Nacht ist Monday Night. Und das bedeutet, die Kollegen, wirklich, also zwei der wohl geilsten Quarterbacks treten dann gegeneinander an. Die Chiefs gegen die Ravens. Und da habt ihr ganz viel gefragt. Sag mal, hast du irgendein Spiel, was ich mir bei YouTube angucken kann? Welcher Jahrgang bist du, Mike? Wann bist du geboren?
91.
Okay. Dann springen wir mal in die 90er. Also machen wir mal den Mike Young. Also es gibt das wirklich tatsächlich super selten, dass wohl die zwei besten Quarterbacks ihrer Zeit, ihrer Generation, will ich nicht sagen, sondern der aktuellen NFL, dass die gegeneinander antreten. Und bestes Beispiel, ein Spiel 1994. Einfach mal merken, 11. September, also das schlimme Datum, aber damals 1994. Steve Young gegen Joe Montana. Steve Young hat den Job übernommen von Montana. Montana wurde zu den Kansas City Chiefs getradet. Dieses Spiel sehenswert. Also Chiefs gegen 49ers von 94. Dann 2007, das Battle of the Unbeatens. 4. November 2007, Tom Brady gegen Peyton Manning. Aaron Rodgers gegen Brett Favre. 2009 war das, glaube ich. Müsst ihr mal gucken. Lasst euch das auf keinen Fall entgehen. Also wenn ihr heute Abend Zeit totschlagen wollt, dann ist genau das der Punkt. Denn Patrick Mahomes gegen Lamar Jackson heute Nacht ist für mich genau dasselbe. Das ist für mich das Battle der Größten. Also sowas wie damals, Achtung, das ist schon sehr lange her, da war Mike noch nie mal geplant und ich auch nicht. Otto Graham gegen Norm von Bockland, das war in den 50ern. Bart Starr gegen Johnny Unitas, 1967. Montana gegen, Achtung, Marino. Ja, ging nicht gut aus für mich, aber ist egal. Also diese Spiele, das sind so die Dinger. Guckt mal, die findet ihr bei YouTube. Das ist so die perfekte Verkürzung, bis es heute Nacht rund geht. Denn auf dieses Monday Night Game habe ich Bock. Ich gehe gleich einkaufen, lege mir alles hin. Dann mache ich ein kleines Schläfchen. Vorher lese ich, hatte ich ja schon gesagt, noch einen Comic. Dann schlummer ich ein bisschen vor und dann stelle ich mir einen Wecker. Und dann direkt zur Melodie bin ich wach. Das muss ich sehen.
Ja, Marino Montana oder auch Carsten gegen Mike im Tippspiel, weil so. Wir haben beide zwar auf die Saints gesetzt und damit keinen Punkt, aber wir haben auch beide auf die Ravens gesetzt und im Tippspiel steht es gerade 8-7 für mich, bedeutet, Carsten, du wirst leider nicht mehr rankommen und das wäre dann der dritte Punkt insgesamt im Tippspiel für mich. Du hast einen.
Ich bin halt Marino, Diggi. Ich bin Marino. Ein Titel reicht mir und danach mach ich's nur noch für die Statistik.
Wir werden ja morgen beim Pillenquickie dann auf jeden Fall in epischer Länge über das Spiel reden und auch den nächsten Spieltag tippen. Ich würde noch gerne eine Sache, ich weiß, wir haben die Vikings heute schon ein bisschen geärgert, aber eine Sache noch mitgeben, die ich hier gerade offen habe und sehe. Die Packers durch den Sieg stehen 3-0 in der NFC North. Die Bears stehen 3-0. Die Vikings stehen 0-3. Das sind so viel dazu, es wird langsam eng. Also wenn du als Zweitplatzierter vielleicht noch in die Playoffs kommst, dann musst du jetzt schon 6 Spiele quasi aufholen.
Und wir haben ja auch noch diese Änderung der Regel. Also es gibt ja mehr Playoff-Teilnehmer, aber trotzdem musst du natürlich erstmal gewinnen. Also wenn du da hinten mit 0 vorne rumdümpelst die ersten 4 oder 5 Wochen, hast du ein Problem, dann kannst du es eigentlich abhaken.
Captain Kirk macht das schon.
Und damit sind wir straight out the Internets, sind wir jetzt durch.
Warte, eine Frage, das kommt zu kurz heute. Wie geht's Bernie Buchfink?
Bernie Buchfink hat mich bis jetzt mit schnöder Missachtung gestraft. Bernie war noch nicht da. Ich habe aber gestern, bevor ich morgens losgeflogen bin, habe ich Bernie Buchfink, weil ich bin ja gerade mit den Eichhörnchen im Beef. Die heißen übrigens auch Kotzeschwurf. Das finde ich auch so ein ganz komisches Wort bei euch hier unten in Süddeutschland. Die Eichhörnchen fressen ja die Nüsse weg. Und deswegen war Bernie schon fast auf, also der nahm ab, der kleine dicke Mann. Und daraufhin habe ich ihm jetzt getrocknete Maden gekauft. Das ist natürlich nichts für die Eichhörnchen. Und die habe ich am Sonntag da reingefüllt. Und es sind fast keine mehr da. Also Bernie hat sich das wahrscheinlich am Wochenende so gut gehen lassen. Der liegt jetzt auf dem Rücken, streichelt mit seinem kleinen Flügel seinen Bauch, raucht ganz entspannt ein Zigarettchen und sagt, nach dem Essen soll ich eine rauchen oder eine Frau rauchen. Da ich das eine hier nicht kann, fange ich hier zu rauchen an und sitzt wahrscheinlich irgendwo und pafft eine. Aber nachher kommt er bestimmt wieder, weil ich habe neues Vogelfutter, so ein Vitaminfutter jetzt gekauft. Also eigentlich sozusagen Red Bull für Vögel. Das wird großartig.
Also missbrauchen soll man keinen. Auf jeden Fall wünschen wir euch da
draußen. Gebrauchen, habe ich doch auch gesagt.
Viel Spaß bei Chiefs gegen Ravens. Wird ein geiles Spiel. Wollen wir mal tippen, wie viele Punkte? Glaubst du, es wäre das erste 80-Punkte-Spiel?
Es gibt bei diesen ganzen Spielen, die ich eben erwähnt habe, gibt es immer nur 2 Lösungsansätze. Da gibt es kein Durchschnitt. Diese Spiele waren nie Durchschnitt. Es gibt entweder 60, also 30 auf jeder Seite, plus, also auch gerne 40, oder 17-17. Also was anderes gibt's da nicht.
Ich sag 80-Punkte-Spiel. Es wird über 80 Punkte insgesamt geben.
Echt? Ich glaube 60, so 65 verteilt.
Okay. Gucken wir mal.
Hat viel Spaß jetzt hören gemacht. Wir erstmal.